Hatte das eine Konsequenz, dass ihr diese Partys gemacht habt?
Zum Glück nicht.
Boah, verrückt.
Ich hoffe, das ist auch schon verjährt, oder? Ja.
Ich weiß es nicht.
Doch, 6 Jahre ist es her, da kann nichts mehr passieren.
Er hat gecheckt, ja. Wasserdicht.
Ich habe teilweise zu diesem Hype von Capital Bra und Samra, habe ich gewartet mit meinem Homie bis Donnerstag 0 Uhr. Wir haben die ganze Nacht diesen Song uns angehört und haben das Instrumental nachgebaut, sodass am nächsten Tag um 12 Uhr schon das Cover online war.
What the fuck?
Ja, Mann. Oh, ich hoffe, du hast nicht meinen Dad gesehen. Mein Dad hat da nämlich auch mal eine Phase gehabt, wo er so ein bisschen Sketch-Content hochgeladen hat. Und da dachte ich auch so, bisschen unseriös, vor allem, weil er auch eine Musikschule hat.
Ja.
Und jetzt macht er aber Schlagzeug-Content. Ich glaube, das passt ganz gut.
Moin zu Henkes Corner. Mein heutiger Gast ist Levin Ray.
Was geht, was geht? Vielen Dank für die Einladung, mein Lieber.
Sehr, sehr gerne, Bruder. Schön, dass du da bist. Ist es Levin oder Levin?
Es ist Levin.
Levin.
Sehr viele sprechen das falsch aus, aber es ist mit einem weichen W Levin Ray.
Mit einem weichen W.
Genau, genau.
Ist es dein richtiger Name?
Ist mein richtiger Name. Also eigentlich heiße ich Levin, mein zweiter Name ist Ray. Und damals, als ich angefangen habe mit Social Media, habe ich mich immer gefragt, wie nenne ich mich? Weil früher hießen alle irgendwie so Levin in TV oder so Jonas TV.
Ja, ja.
Und deshalb wollte ich mich eigentlich Levin TV nennen und ein Homie meinte, ey, du hast einen coolen Zweitname.
Ja, voll. Nenn
ich Levin Ray. Und so ist das zustande gekommen.
Voll, voll. Ja, wie kommt das? Hast du irgendwie so amerikanische Roots oder haben deine Eltern einfach gesagt so, naja, das ist ein doper Name, den nehmen wir so?
Also mein Dad, der hat irgendwie so eine Serie früher geschaut, so eine Detektivserie. Ich weiß gar nicht, wie sie genau heißt, aber der Main Character hieß Ray. Und so ist das zustande gekommen.
Gibt es nicht sowas wie Alle lieben Ray oder so Scheiß? Ich weiß gar nicht. Aber ja, klingt auf jeden Fall nach so einem Detektivnamen. Oder nach irgendeinem Namen aus so einer amerikanischen Sitcom-Geschichte.
Ja, so mäßig irgendwie so. Es war so eine Comedy-Detektiv-Serie oder sowas.
Voll geil. Das ist jetzt wieder so eine Art Crossover, könnte man ja fast meinen, wo Leute sagen, habe ich nie erwartet. Aber das finde ich so, das finde ich ja spannend. Das soll ja die Korn auch ein bisschen sein. Das Witzige ist, ich habe mit eurer Bubble oder mit eurem Content fast gar keinen Berührungspunkt. So. Habe ich von vornherein ja schon gesagt. Wen ich von euch kenne, ist Moritz. So, ansonsten seid ihr einfach so ein bisschen wilderer Content. Jetzt natürlich die Frage.
Gut umschrieben.
Wie hast du angefangen? Also wo ist der Startpunkt, wo man sagt, so, Levin Ray, der hat mit YouTube angefangen an dem Punkt oder mit TikTok oder was weiß ich. Von welchem Jahr reden wir da?
Also wir gehen ganz, ganz weit zurück.
Ja.
Okay, also im Endeffekt, ich glaube, ganz wichtig ist zu erwähnen, wie ich aufgewachsen bin. Meine beiden Eltern sind auch beide selbstständig. Meine Mutter ist Künstlerin, die malt Bilder.
Ach, geil.
Und mein Vater ist Berufsmusiker. Er ist Schlagzeuger und hat schon für verschiedenste berühmte Leute gespielt. Keine Ahnung, ein bisschen Name-Dropping. Phil Collins, Nelly Furtado.
Halt, ja, Mann. Ehrlich?
Ja, Chris de Burg. Kollege hat er 2 Touren gespielt.
Ja, sein Kollege.
Ja, das war eine sehr, sehr wilde Zeit. Und ich war da immer dabei. War auch früher bei Fernsehshows, bei Wetten, dass und so hat er gespielt.
Nein,
und,
ne?
Ja, Mann, er hat mich da immer mitgenommen. Und für mich war das halt ultra krass, so gerade als jüngere Person.
Ja, ja, klar.
Er hat auch damals für YouTuber gespielt, für, was war's? Ja, doch, KS Freak und Krappi hat er damals auch begleitet.
Ne.
Ja, Mann, und ich war halt immer dabei.
Hast du so einen Jungvater?
Ich glaube, er ist jetzt, lass mich nachrechnen, 56.
Ach, krass.
Ja.
Krass, oder? Ey, für Kolle-Tour gespielt und alles. Das ist ja saugeil.
Insane, ja, Mann. Und ich war halt immer dabei früher und für mich war das halt ultra krass, so als jüngere Person dann da immer Backstage zu sein und irgendwie so ein bisschen privilegiert, weil man hat ja dann so einen Pass und fühlt sich halt auch irgendwie krass.
Ja, klar.
Aber ich war halt nie der Main-Character, ich war halt immer dabei, der Sohn vom Schlagzeuger.
Ja.
Und ich habe halt früher immer mit meinem Vater so angegeben, ey, mein Dad hat da und da gespielt. Und
hätte ich auch. Als Kind macht man.
Ja, das war ultra krass, in der Schule, ich war der King, als ich irgendwie sagen konnte. Mein Dad hat für K3 gespielt, so der Halbzeit auch noch.
Ja, klar, klar.
Und irgendwann meinte mein Dad, ey, das ist gut und schön, dass du mich immer irgendwie erwähnst, aber es wäre geil, wenn du selber mal was machst. Und mein Vater hat mich da echt motiviert und hat damals dann schon gesagt, ey, melde dich doch mal da an und versuch doch mal selber. Und so hat das dann irgendwie angefangen, weil ich das irgendwie sehr gefeiert habe, so im Rampenlicht zu stehen, weil ich das bei meinem Dad halt gesehen habe und bei den Künstlern, die er begleitet hat.
Ja.
Und dann habe ich mich angefangen, wann war das, so 2010 oder so, bei Formaten zu bewerben.
Ja.
Bei Spotlight auf Nickelodeon.
Mhm.
Bei der Jungs-WG. Bei The Voice Kids, bei DSDS, wo habe ich mich sonst noch beworben? Also halt diese ganzen Teenie-Formate.
Ja.
Wie hieß das nochmal? Pfefferkörner habe ich mich auch beworben.
Pfefferkörner, saugeil.
OG-Serie.
Ja, ja, safe.
Und tatsächlich habe ich überall Absagen bekommen.
Ja.
Und mich hat das damals als Kind schon sehr gehittet.
Mhm.
Und mein Dad meinte, ey, das kann ein gutes Zeichen sein, du sollst deinen eigenen Weg gehen. Das Universum sagt dir, geh deinen eigenen Weg und push dich nicht irgendwie durch ein Format.
Ich finde das richtig, ich finde die Perspektive so spannend, weil normalerweise hört man ja immer viel von Content Creator, ja, die Eltern sind da grundsätzlich erstmal gegen.
Ja.
So, oder viele sind so sicherheitsbedacht, deswegen, also hatte ich ja mit meinen Eltern auch damals die Diskussion. Die konnte ich überzeugen, beziehungsweise die haben sowieso gesagt, ey, mach dein Ding so, mach sowieso was du willst, deswegen können wir da gar nicht so großartig rein. Ich finde diese Perspektive irgendwie spannend, mal zu hören von einem Content Creator, wo die Eltern so wirklich befeuert haben, ey, probier doch mal was aus in die Richtung, ja. Finde ich voll krass.
Ja, 100%. Also mein Dad war da von Anfang an, von der Sekunde 1, stand er da 100% dahinter und hat das supported.
Ja.
Er hat mir meine erste Kamera gekauft, meine ersten Softlights, mein erstes Studio eingerichtet, um meine Songs aufzunehmen.
Mhm.
Und dann hat's angefangen. Ich habe meine ersten YouTube-Videos aufgenommen, damals echt noch den Support sehr bekommen von meinem Dad. Der hat mich immer wieder motiviert, zu Events mitgenommen, wo ich dann vloggen konnte. So Petro Lombardi-Konzerte hat er gespielt. Da waren dann auch die Lochis, also damaligen Lochis, noch eingeladen. Das habe ich alles halt gevloggt. Und er hat mich da immer gut mitgenommen. Meine Mutter zu der Zeit wusste noch nicht so genau, was das alles ist, aber hat auch gesagt, ey, wenn du dein eigenes Ding machen willst, supporte ich auch. Also die haben mich einfach mal machen lassen. Und ich habe dann tatsächlich so 2 Jahre, in Anführungszeichen, erfolglos Social Media gemacht, habe halt YouTube-Videos hochgeladen, so was man halt kennt, was damals im Hype war. Keine Ahnung, irgendwelche Produkte getestet.
Wie alt warst du zu der Zeit?
So 13, 14 würde ich sagen.
Boah, das ist früh.
Ja.
Das ist früh. Würdest du sagen, wenn du jetzt schon, ich meine, du hast ja so früh angefangen und bist so lange dabei, wahrscheinlich dann ja auch in der Schulzeit so schon Creator gewesen, so sehr wahrscheinlich, so ich gehe jetzt mal nicht von aus, dass du mit 13 abgegangen bist, wie hat sich das aus deinem Schulalltag so ausgewirkt?
Boah, tatsächlich sehr negativ.
Ja?
Also ich wurde in der Schule damals gemobbt, die Leute haben sich natürlich immer darüber lustig gemacht, vor allem weil das halt noch nicht erfolgreich war und dementsprechend haben das alle belächelt. Mhm. Die Schule oder meine Klasse hat sich auch irgendwie zusammengetan, um meine Videos zu disliken, weil das irgendwie cool war. Oh, wir machen den Typ jetzt runter.
Ja.
Und ich wurde auch in der Schule, wurde mir immer hinterhergerufen, oh, YouTube-Star oder möchte gern YouTuber und so.
Mhm.
Aber tatsächlich bin ich da auch durch meine Eltern sehr gut irgendwie erzogen worden, dass mich sowas nicht interessiert. Ich habe da wirklich teilweise echt einen Fick drauf gegeben und einfach mein Ding gemacht. Mir war es zu der Zeit echt scheißegal, was die Leute von mir dachten. Ich hatte diesen Traum und diesen Traum wollte ich verfolgen.
Boah, das ist aber geil. Ja. Also es ist geil, dass du in dem Alter schon diese Confidence hattest.
Ja.
Weil ich erinnere mich an meine Zeit, dass ich das auf jeden Fall nicht hatte. So, und deswegen so viele, also richtig angefangen so mit, bei mir war es der Twitch damals, habe ich erst mit, boah, warte mal, jetzt müssen wir überlegen, mit, ich glaube, 21.
Oh, krass. So,
also wirklich, wirklich spät.
Aber davor hattest du auch noch nie Berührungspunkte irgendwie mit Social Media?
Doch. Ey, ich bin legit, seit mein Kuhdorf in Schleswig-Holstein Internet hatte, das war so 2009, 2010 in dem Dreh, habe ich YouTube-Videos geguckt. So.
Ja, safe, das so war damals A-Prime so, und sowas.
Ja, so genau früher, so Smosh und ich weiß
krass, kenn ich gar nicht.
Guck mal, das ist krass, das ist so geil, das ist eine andere Generation. Nee, das sind so die, wo sich die amerikanische Szene so aufgebaut hat.
Mhm.
So, sowas wie Smosh, Ray William Johnson. Das ist uralt, das kennst du alles, gell? Das ist so geil. Nee, das sind YouTuber, ey, die waren, keine Ahnung, so echt 2010, 2011, 12 das große Ding. Sagte noch ein Casey Neistat was? Der kam relativ spät.
Mm-mm. Auch so in der amerikanischen Szene war ich damals als Kind nicht unterwegs. Nur Deutsch, so Apecrime, Waititi, Julian Bam,
ja, die Lochis. Ich glaube, da kommt dann der Überschneidungspunkt. So klar, Waititi, Apecrime. Was es ganz früher noch gab, sagt der Hamburger Hänger was?
Nein.
Das ist so geil, ey. Das ist so geil, weil der Hamburger Hänger war so 2010 Shit.
Okay, krass.
So, aber gut, jetzt muss ich überlegen, du sagst, du bist 23. Wie alt warst du 2010? Warst du... Warte mal, dann müsstest du Jahrgang...
02 bin ich.
02, ist das geil. Ja, müsstest du so 8-9 Jahre alt gewesen sein.
Ja.
So, ich weiß nicht, heute ist es ein bisschen anders, aber damals hast du als 8-9-Jähriger noch nicht so viel auf Social Media umgehangen.
Ja, 100%. Auch da vielleicht nochmal back to topic. Meine Eltern haben mir auch damals echt verboten, irgendwie zu zocken oder so.
Ach, krass.
Ja, ich hatte keine PlayStation, kein Nintendo, keine Wii, gar nichts von den Sachen. Meine Eltern haben gesagt, ey, wenn du dich beschäftigen willst, geh raus und bau ein Baumhaus.
Ja.
Und dementsprechend auch hier heute, ich werde ausgelacht von Moritz und so, ich habe noch nie in meinem Leben Minecraft gezockt.
Noch nie?
Nein, Bro.
Hast du irgendwas gezockt?
Gar nichts. Hin und wieder, wenn ich bei Freunden übernachtet habe, bisschen Mario Kart oder so auf dem Nintendo, aber das war...
Ehrlich?
Ja.
Das finde ich ja so krass. Aber ich finde es gar nicht mal so schlecht, ehrlich gesagt. Also, aber dass du so gar keinen Berührungspunkt irgendwie mit so Games und sowas
hast. Ich bin auch gar nicht computeraffin. Also, so dumm das klingt, obwohl ich jeden Tag irgendwie am PC sitze und mein Stuff da mache. Ich brauche Leute, die kommen und mir irgendwie helfen, mein OBS und so einzurichten, damit ich meine Aufnahmen mache. Weil ich weiß nicht, bin ich nicht mit aufgewachsen und ist nicht mein Ding.
Das finde ich verrückt.
Ich schneide auch nicht selber zum Beispiel. Ich habe ja so Leute, die das alles für mich machen.
Aber wie hast du es früher gemacht?
Früher habe ich selber geschnitten. So, ich habe einen Laptop damals von meinem Dad bekommen.
Ja.
Aber das hat sich alles schnell dann ausgelagert.
Boah, das finde ich verrückt.
Ja.
Okay, wir sind noch in der Schulzeit. Dann hast du deine ersten Sachen so produziert und rausgebracht. Wo war der Punkt, wo du sagen konntest, okay, es entwickelt sich was? Okay, ich merke, jetzt wird es langsam so ein bisschen...
Genau, vielleicht dann noch ein bisschen vorher angeschnitten. Also ich habe dieses YouTube-Zeug gemacht, das hat alles nicht funktioniert.
Aha.
Und dann war irgendwann das Ding, ich habe damals auch durch meinen Vater schon immer Musik gemacht. Ich kann auch selber Schlagzeug spielen, ich kann Bass, Gitarre, bisschen Klavier, ich singe und rappe auch. Und dann habe ich mir irgendwann gedacht, ich habe einen Produzenten kennengelernt, ich versuche es jetzt mal mit Covers. Oder mit Mashups. Das war ja zu der Zeit auch so ein bisschen
in. Das war voll das Ding, ja.
Ja, komplett. Und ich dachte, das wird jetzt mein Riesenaufstieg so.
Ja, klar.
Und ich habe angefangen, dann Deutschrap-Mashups zu machen oder halt Songs zu covern. Und ich war so auf dem Grind. Ich wollte wirklich, ich habe mir das so in den Kopf gesetzt, so erfolgreich zu werden. Ich habe teilweise zu diesem Hype von Capital Bra und Samra, habe ich gewartet mit meinem Homie bis Donnerstag 0 Uhr. Und der Song kam raus. Wir haben die ganze Nacht diesen Song uns angehört und haben das Instrumental nachgebaut, sodass am nächsten Tag um 12 Uhr schon das Cover online war.
What the fuck?
Ja, Mann. Wir waren komplett im Grind. Wir haben auch die Schule gequittet damals, weil wir dachten, das wird jetzt halt das große Ding. Wir sind die Ersten, die das Cover quasi von den Songs hochladen.
Mhm.
Und die sind ja eh im Hype. Und das hat damals ganz gut funktioniert. Ich hatte dann die ersten Videos, die irgendwie so 10.000 Aufrufe hatten. Samra hat mal kommentiert oder MC Bilal haben wir auch gecovert.
Digga,
das war so krass, dass ich so gemerkt habe, okay, wir gehen in die richtige Richtung.
Ja.
Aber tatsächlich war der erste große Aufstieg TikTok.
Richtig TikTok?
Ja, Mann.
Du bist quasi ein First-Gen-TikToker.
Ja, Mann. Kann man
das
so sagen.
Das finde ich krass. Finde ich krass.
Ich weiß nicht, YouTube war einfach das Ding damals, hat es bei mir nicht funktioniert so richtig. Und dann kam TikTok um die Ecke, ein Homie, der auch damals die Idee für den Namen hatte,
mhm,
und meinte, ey, neue App, jeder benutzt die gerade, probier das mal aus. Hochkant-Videos kommt jetzt hier ganz neu. Ich dachte so, ey, ich habe nichts zu verlieren, probieren wir einfach mal aus.
Was ja witzig ist, weil so ganz neu war es ja nicht, es gab ja vorher Vine, und dann Musical.ly gab es parallel dazu.
Genau, und auch, es gab doch auch noch so eine App, wo du so irgendwelche Sounds gelipsynkt hast.
Ich glaube, was ich Musik. Ah, nee, oh mein Gott, wie hieß das?
Du weißt, was ich meine, oder?
Ja! Alter, das habe ich voll vergessen. Warte.
Ich weiß auch nicht mehr, wie es
heißt. Oder kam er schon mal im Zweifel nach, wie hieß das Ding denn? Ey! Ah, fuck!
So kurze Ausschnitte von Songs oder von Serien oder
ja,
so.
Ja, also, ich habe sie total vergessen, krass. Es war irgendwas mit B, glaube ich.
Ja,
oder?
Ja, irgendwas mit B, ja.
B, Scheiße. Ja, Karma, guck mal nach, ich weiß es nicht mehr. Ja, natürlich, klar. Vine wurde damals von Twitter aufgekauft und eingestampft. Und Musical.ly dann ja irgendwie an diesen chinesischen Konzern verkauft.
Mhm.
So, und dann wurde ja TikTok draußen so riesig groß. So, das war ja die Zeit, wo sau viele Creator so einfach hochgegangen
komplett,
sind.
Vor allem, weil die Plattform das damals ja auch extremst gepusht hat, wenn man da irgendwie Videos hochgeladen hat. Es war ja damals eher so Quantität statt Qualität. Also wenn du viele Videos hochgeladen hast, hat der Algorithmus dich dumm und dämlich gepusht. Und das habe ich damals für mich genutzt und das hat echt saugut funktioniert. Ich habe täglich 12 Videos hochgeladen.
Das, ja, wollte gerade fragen. Wie viel, also 12 Videos einfach rausgeballert. Was hast du da thematisiert?
Tatsächlich Sachen, für die ich mich heute noch ein bisschen schäme. Ich weiß nicht, es war jetzt halt nicht der qualitative Content, für den ich heute einstehe, sondern es war so, keine Ahnung, irgendwie so diepe Themen, so Beziehungsstuff. Und dann habe ich so in die Luft gezeigt und habe dann da so Texte hingeschrieben. Also es war
relatable shit.
Ja, so. Genau, aber eher so halt wirklich, ja, teilweise auch auf so Leute, die so irgendwie in einer schlechten Phase gerade sind, keine Ahnung, von der Trennung oder was wollen Mädchen am liebsten, dann kommt hier so, boah, keine Ahnung, streichen sie am Hals und was weiß ich.
Als hättest du die Weisheit mit Löffeln gefressen.
Komplette Scheiße eigentlich.
Ja.
Aber das hat funktioniert und damit habe ich quasi so angefangen, habe gesehen, ey, Leute schauen sich das an, ich kriege Abonnenten dadurch und das hat mich extremst motiviert.
Mhm.
Ich habe das, glaube ich, so ein halbes Jahr, dieses Konzept gefahren und habe dann irgendwann gemerkt, ey, das erfüllt mich auch nicht so.
Ja.
Und habe dann angefangen, Comedy-Videos dort hochzuladen. Kurzclips, wo ich irgendwelche Situationen nachspiele, von der Mutter, Schulsituationen, irgendwie Familie, Eltern, whatever. Und habe da angefangen, mit dem Handy dann die ersten Sachen da hochzuladen.
Voll in diese Sketch-Comedy-Renaissance. Kramer hat einen Einwurf. Wie hieß das Ding?
Also ich habe zwei Sachen gefunden. Einmal Dubsmash.
Dubsmash.
Oder ich wusste nicht, ob Levin, ob du meintest Triller. Weil Triller war das, das haben eher Musiker damit benutzt.
Nein, nein, Dubsmash war das.
Dubsmash, ja, dann war es Dubsmash.
Ja, Dubsmash und Triller, das waren so zwei Apps, die man benutzt
hat. Dubsmash, ich kack ab. Ja, natürlich. Junge, da habe ich das, aber wo ist das gelandet?
Ohne Witz. Ich weiß nicht, glaube ich, TikTok hat das dann...
Kann ich euch sagen, es wurde 2020 von Reddit aufgekauft und wurde aber 2022 eingestellt.
Ah, okay.
Ich weiß, dass damals diese Dubsmash-Dinger so viel auf Facebook rumgegangen
Kommt übrigens aus Berlin, ist ein deutsches Unternehmen.
Ist gewesen. Deutsches gewesen?
Ja, die waren deutsch.
Ach, krass.
Das ist verrückt.
Es hat auch immer diesen Watermark, glaube ich, gehabt.
Ja, genau. War auf jeden Fall riesig groß so auf Facebook, weißt du noch. Haben auch sehr viele so Boomer benutzt und so. Ja. Alte Leute. Voll geil, aber es sind auch so viele so Oldheads einfach auf TikTok unterwegs.
Ja.
Gott, ich bin echt, liebe Grüße nach Hause, ich bin heilfroh, dass meine Eltern sich nicht da irgendwie so die Ambition haben zu sagen, so, ja, wir müssen jetzt irgendwas auf Social Media machen, weil ich sehe da teilweise Eltern und denken, oh Bruder.
Ich glaube, du hast nicht meinen Dad gesehen. Mein Dad hat da nämlich auch mal eine Phase gehabt, wo er so ein bisschen Sketch-Content hochgeladen hat und da dachte ich auch so, bisschen unseriös, vor allem, weil er auch eine Musikschule hat.
Ja.
Jetzt macht er aber Schlagzeug-Content. Ich glaube, das passt ganz gut.
Hast du ihm selber auch den Zahn ziehen müssen von wegen?
Ja, er hat so versucht, gerade so schwäbischen Sketch-Content zu machen. Also das, was ich mache halt, hat er versucht, dann irgendwie auf Schülersituationen bei ihm im Übungsraum nachzuspielen. Ja.
War nix.
Muss nicht sein.
Ja. Ey, Mann. So auf jetzt überlege ich gerade, habe ich den mal gesehen?
Nein, ich glaube nicht. Das ist jetzt nicht viral gegangen.
Ja, okay. Würdest du sagen, zum Glück im Nachhinein?
Ja, zum Glück. Ja. Ich glaube auch, für ihn ist es gut gewesen.
Vater, du hast eine Karriere, alles gut, du musst dich machen. Kurz noch mal zu diesem, zu deinem Vater und diesem, wo er überall mit dabei war.
Mhm.
Was war so die krasseste Person, wo du im Nachhinein sagst, boah, heftig, dass ich die kennengelernt habe?
Boah, tatsächlich jetzt auch, wenn ich ein bisschen älter geworden bin, Kollege.
Boah.
Ich weiß nicht, ich finde den Typ irgendwie super inspirierend, auch wie der einfach, was alles in seinem Kopf abgeht, weil im Endeffekt, man
auch
kennt
ein bisschen
ihn,
abgedreht, oder?
100% safe, ja. Aber ich finde auch so, dass der so ein Overthinker ist, ich finde das super interessant. Ich interessiere mich für so Leute, die irgendwie so aus der Norm rausfallen, damit meine ich jetzt gar nicht die Verschwörungstheorien, verstehe mich nicht falsch, aber dass der jetzt beispielsweise einfach, Digga, hast du mal gesehen, wie der zeichnet und malen kann?
Insane,
Alter.
Ich sag mal, so viel verrücktes Zeug ein Kollege ja vom Stapel lässt, muss man sagen, er ist, was so künstlerische Sachen angeht, schon immer sehr talentiert gewesen. Ja. Ne? Also er ist ein guter Lyriker, also ich würde fast sagen, künstlerisch echt gut gebildet.
Ja.
Und der kann dir auch über Kunst von vorne bis hinten, den kannst du wahrscheinlich morgens um 3 wecken, der kann dir halbe Kunstgeschichte runterbeten.
100%, der ist, wie du schon sagst, lyrisch einfach ein Meister, der ist extrem schnell denkend, der hat auch ein Mindset wie kein anderer, ich habe auch den damals halt gesprochen und mein Dad hat hin und wieder mal Kontakt mit ihm und vor allem halt auch, gerade wie er malt, dass er halt jetzt nicht irgendwie was nachmalt oder so, sondern alles in seinem Kopf irgendwie da ist und dann halt so ein Gesicht oder so halt perfekt malen kann, sodass man das auch wirklich erkennt. Ich weiß nicht, ich habe diese Gabe nicht, dementsprechend bewundere ich das sehr.
Ja.
Und ich finde das auch irgendwie ganz cool, was er für ein Mindset hat, sodass man einfach durchzieht und irgendwie seine Träume verfolgt und auch durch harte Phasen gehen muss. Und mich inspiriert das, weil ich denke, bei dir ist das ähnlich, gerade auch in unserer Welt, das ist nicht immer einfach.
Nee.
Und da sollte man die Flinte nicht gleich ins Korn werfen, sondern einfach dranbleiben und durchziehen. Und mich motiviert dieser Mann. Und ich glaube, das ist mit eine krasse Person. Natürlich Phil Collins, ein OG-Typ. Aber ich war einfach viel zu klein. Ich habe mit dem damals nicht krass viel geredet
also,
oder so.
Das finde ich so krass, dass du, guck mal, dass du erstmal nicht weißt, wer die Hamburger Hänger sind, aber dann kommst du mit so Phil Collins um die Ecke. Ich denke, boah, ist das geil, Alter. Weil Phil Collins, muss man sagen, für mich ist Phil Collins Weltstar.
Komplett, ja.
Ist ja absoluter Weltstar, ey. Der hat hier, hast du nicht gesehen, so Tarzan-Musik gemacht. So.
Absolut.
Absurd, der hat riesige Alben mit Genesis auch riesig.
Er
ja,
hat damals
Erfolg
auch einmal auf dem Drumset von meinem Dad gespielt, der ist ja auch selber
ja,
Schlagzeuger.
Stimmt, ja klar.
Ganz lustig, ey, aber das Ding ist, das war halt damals auch vielleicht andere Berührungspunkt. Das ist ja, wie du schon sagst, ein Weltstar, mit dem hatte man jetzt nicht so viel Kontakt.
Ja.
Den habe ich dann zwar gesehen, irgendwie beim Soundcheck und keine Ahnung, ich war dann halt immer bei meinem Dad und der war 20 Meter da weiter weg und hatte halt gesungen, aber ich war ein Kind, war halt irgendein random Sänger für mich. Natürlich, jetzt ist es so krass.
Ja.
Aber bei Kollega bin ich tatsächlich einen Monat mitgefahren im Tourbus.
Boah.
So, das war halt insane, so, weißt du?
Seid ihr heute noch irgendwie gewisserweise so in Kontakt?
Wenig tatsächlich. Also mein Dad schreibt hin und wieder mal mit ihm, aber ein Kollege macht ja aktuell nicht mehr so Mucke oder auch keine Live-Touren mehr. Dementsprechend ist da der Kontakt ein bisschen auseinandergegangen. Aber für mich war das halt damals heftig. Ich habe halt gesehen, wie die Tag und Nacht da gearbeitet haben und Songs aufgenommen haben. Und für mich als Kind war das halt so, hä, was machen die? Warum schlafen die nicht einfach? Und die haben halt durchgehend da gearbeitet und Songs gemacht. Und jetzt kann ich das halt viel mehr relaten und verstehen so. Und die sind zum Beispiel dann angekommen. Ich habe halt als Kind dann noch gepennt, irgendwie bis 10 Uhr. Und die sind dann halt, als ich aufgestanden bin, ist schon aus dem Gym gekommen. Haben da halt geisteskrank trainiert, jeden Tag und halt, dann hat er da seine Bücher geschrieben damals im Backstage und der wollte dann auch immer Ruhe, hat neue Songs geschrieben, obwohl der ja gerade bei Natur ist. Das ist ja eigentlich in meinem Kopf eine Phase, wo du eher so ein bisschen chillst und auch das irgendwie mal genießt, dass du gearbeitet hast. Der hat nie geschlafen, der Typ hat wirklich durchgehend gearbeitet und geackert.
Ja, aber ist es ein Mindset, was du heute auch noch immer noch verfolgst, weil guck mal, als wir die Folge ja terminlich so hingeplant haben, wo ich dir geschrieben hatte, sagst du so auch, ey, nee, ich hab das an dem Tag und das an dem Tag, das an dem Tag. Setzt du dir auch eng so diese Termine und wie machst du Urlaub? Also machst du überhaupt Urlaub?
Boah, sehr schwierig tatsächlich. Also ich war letztes Jahr in Mexiko, ich habe meine Freundin eingeladen. Mhm. 10 Tage habe ich ihr zum Geburtstag geschenkt und ich wollte eigentlich 10 Tage Urlaub machen. Was ist passiert? Ich habe 5 Shorts gedreht und ein Longform-Video und ich habe dort, glaube ich, 8 Calls gehabt. Ich weiß nicht, es geht nicht bei mir.
Gab's Ärger von Freunden?
Freundin feiert das nicht so, aber meine Freundin arbeitet auch bei mir, die kann das dementsprechend verstehen und supportet das auch.
Ach, ihr arbeitet zusammen, also die hilft mit. Was macht sie?
Genau, sie ist Personal Assistant, macht so...
Boah, krass, ey, Familienunternehmen.
Ja, so mäßig. Meine beiden Eltern auch bei mir mittlerweile angestellt.
Ach, ehrlich?
Ja, Mann.
Ehrlich? Ja. Was übernehmen die dann wahrscheinlich so administrative Sachen?
Genau, Aushilfe, also beide auf Aushilfsbasis angestellt, die arbeiten trotzdem noch normal.
Ja.
Aber mein Dad macht so gerade so, keine Ahnung, Autosachen, wenn es um die Leasing geht oder wenn wir irgendwelche Sachen in der Heimat, Versicherungsstuff oder irgendwelche Termine. Meine Mutter macht so steuerliche Sachen, weil meine Steuerberatung ist noch bei mir in der Heimat und die sortiert diese ganzen Sachen und gibt die dort immer dann, reicht die dort ein.
Ey, Hammer.
Ja, Mann.
Hammer, perfekt. Was ich bei dir jetzt spannend finde, an deiner Story, ist, dass du zu diesen TikTok-Creatern gehörst, die es geschafft haben, diese erfolgreiche Transition von TikTok zu YouTube. Wo man ja sagen muss, ich will jetzt keine Zahl in den Raum werfen, gibt es ja auch keine Statistik für, weil das eigentlich absolut nicht von Belang ist. Aber man muss ja sagen, nach diesem ersten großen TikTok-App, wo sau viele Creator so aus dem Boden gesprossen sind, und
kann man so sagen, ja,
sind viele nicht mehr am Start.
100%.
So, weil die Algorithmen den einfach nicht mehr in die Karten gespielt haben. Die Algorithmen haben sich eingepegelt auf TikTok und viele davon sind einfach nicht mehr Thema. So, die hatten vielleicht so eine Karriere für 1-2 Jahre und sind jetzt weg vom Fenster. Wie bist du das angegangen, dass du gesagt hast, okay, oder gab es vielleicht sogar einen Punkt, wo du gesagt hast, ey Mensch, das hält sich vielleicht auf TikTok nicht so langfristig. Es war ja auch zu der Zeit jetzt monetär nicht wahnsinnig rentabel, nur auf TikTok zu sein. Ja. Wie hast du diesen Übergang gestaltet?
Also vielleicht nochmal wichtig zu erwähnen, ich habe dann diesen Sketch-Content gemacht, habe dann auch lange gefahren und irgendwann habe ich dann, also ich habe echt meinen Stuff auch immer alleine gemacht und irgendwann habe ich dann mit Content-Creatern connected. Und so kam das ein bisschen, auch die Person, die du vorhin erwähnt hast, Hey Moritz, trägt auf jeden Fall dazu bei, weil der halt full Longform-Creator ist und ich halt damals absoluter Short-Creator war und er meinte, ey, Bro, vertrau mir, mach auch mehr YouTube. Und so kam das dann, dass er mich immer wieder in seine YouTube-Videos eingebaut hat. Da war ich dann außerhalb dieser Person, die halt seine Mutter, außerhalb der Person, die Mutter gespielt hat oder den Vater gespielt hat oder den Lehrer. Mhm. Da war ich selber. Und die Leute haben mich gefeiert, haben das irgendwie in die Kommentare geschrieben, ey, der Typ ist tough, lade den öfter ein zu Drehs. Mhm. Und dann meinte Moritz, hey, dann komm doch mal nach Köln, wir drehen hier ein paar YouTube-Videos. Und so ist das zustande gekommen, dass ich gemerkt habe, ey, außerhalb von, wenn ich rumschreie und meine Mutter spiele, feiern das die Leute auch.
Ja.
Und dann habe ich da selber angefangen, Videos zu drehen.
Also dann aber auch mit Sketch-Comedy weiter eingestiegen oder seid ihr dann schon auf diese Art von Content gegangen, den ihr heutzutage macht, mit sehr aufwendig geplant, wir machen das und das und so und heute ist die Aktion am Start.
Soll ich nochmal ein bisschen tiefer nach hinten gehen?
Gerne, tiefer nach hinten.
Weil ich habe das Gefühl, wir überspringen gerade einen sehr wichtigen Teil.
Also natürlich.
Wir kommen nochmal zurück. Ich habe dann quasi jeden Tag Videos gemacht, habe dann angefangen mit Sketch-Content.
Ja.
Und zu der Zeit habe ich noch mein Abitur gemacht.
Ah, also doch nicht Schule so richtig.
Genau.
Warst du dann einfach so für eine Zeit raus oder bist du dann wieder...
Nein, ich habe durchgehend mein Abitur gemacht.
Ja, okay.
Oh. Genau, und habe durchgehend auch weiter Videos gemacht, nebenher.
Viele Fehltage oder ging?
Nee, eigentlich nie.
Hä?
Nein. Auch durch meine Eltern, beide Deutsch, da kann ich nicht zu Hause bleiben. Ich drehe Videos, Papa, Mama. Schule war immer das Wichtigste auf jeden Fall. Und dann nebenher kann ich machen, was ich möchte.
Gutes Abi hinbekommen?
Ja, was schätzt du?
Ich sag ein solider Zweier.
Ja, 2-0.
Ey, das ist krass.
Ja.
zwei Nuller und nebenbei so eine Karriere-Sidequesten. Ich habe nicht mal eine ordentliche Karriere gebacken bekommen und hatte nicht mal Abitur.
Echt? Was hast du gemacht?
Ich habe Realschulabschluss, bin dann auf weiterführende Schule, auf der Wirtschaftsschule und habe die verkackt, wie es so geht. Aber ich habe so meine Leck-mich-am-Arsch-Phase relativ spät gehabt.
Okay, krass, weil ich hätte dich jetzt auch eingeschätzt, das seht ihr jetzt nicht, aber durch die Bücher, die du liest, die 1%-Methode habe ich auch gelesen, dass du auch so auf jeden Fall ja ein sehr schlauer Mensch bist.
Ich bin schlau, aber...
Du hattest keinen Bock auf Schule.
Mich hat Schule leider absolut nicht interessiert. Also, bei mir ist das Problem, ich bin leider stinkend faul, das ist ein großes Problem. Aber was thematisch der Schule Schule abgeht, als auch so gerade fachspezifisch, Mensch, Gesundheit.
Gesundheit.
Es ist eigentlich Tradition, ne? Kramer muss immer einmal die Folge niesen. Ich hab das Gefühl, du kannst sogar die Uhr nachstellen. So, ja, wir sind jetzt so vielleicht 20 Minuten drin. Da muss Kramer immer durchniesen. Wie du auch sei. Wirtschaftsschule, das hat mich absolut nicht interessiert. Bei mir war es so ein Notfallaspekt, weißt du? Ich hatte...
Aber auch, weil die Eltern dich da so ein bisschen zu gedrängt haben, oder?
Nee. Also meine Eltern wussten natürlich, die kannten mich ja am besten. So, und die wussten auch, ey, die können wir jetzt nicht in eine Ausbildung stecken oder so, sonst geht er uns völlig abhanden. Und die nächste Variante wäre halt, okay, der landet in der Maßnahme.
Mhm.
So, und Maßnahme, da bist du nur mal beim Arbeitsamt und dann schieben die dich in irgendwelche Berufe rein, auf die du keinen Bock hast. So, und
ja,
dann
bist du so
unglücklich geworden. So, und dann, wer weiß, in was für eine Abwärtsspirale man sich dann reinbegibt. Alles gut gegangen, so wie es ist. Ich bin auf jeden Fall dann irgendwann auch an so eine Designschule gegangen und habe dann schon so meinen
Scheiß
gemacht.
Geil, ich auch. Ich war bei einer Mediendesignschule.
Ja, ich auch. Und dann habe ich da meinen Abschluss gemacht, ganz normal, aber währenddessen halt mit Streaming angefangen und so bin ich dann in das ganze Thema reingeraten. Nee, ich würde sagen, ich bin nicht doof. Manche denken das, weil ich für manche so ein Stoner-Image habe, obwohl ich eigentlich fast bis nie kiff. Aber ich nehme das so. Ist okay. Ich finde es eigentlich immer besser, unterschätzt zu werden, als überschätzt zu werden.
100% sich genauso.
Ist die angenehmere Position.
Absolut.
So, und daher, jeder, der mit mir zu tun hat, weiß so, dass ich was auf dem Kasten habe. Und die, die es nicht wissen, die müssen es dann auch nicht wissen. Dann ist es auch egal.
Fühle ich. 100%, so. Ja.
Und das Selbstbewusstsein habe ich dann, glaube ich, mittlerweile. Wie ist das bei dir? Was für eine Außenwahrnehmung haben Leute auf dich? Was kriegst du so mit an Feedback?
Boah, teilweise in meiner Heimat. Viele Leute, die mich da nicht kennen, durch meinen Freundeskreis, denken, ich bin sau abgehoben.
Das kann ich bestätigen. Ja.
Obwohl ich wirklich, also laut meinen Freunden oder auch so, wie ich mich selber verhalte, überhaupt nicht das Gefühl habe, dass ich mich irgendwie jetzt krass fühle oder so. Ich gehe immer noch zu den gleichen Dorffesten bei mir in der Heimat.
Geil.
Und treffe immer noch meine gleichen Freunde. Ich habe noch meinen kompletten Freundeskreis. Ich pflege den auch immer. Ich lade ihn immer wieder hier nach Köln ein, zum Karneval kommen.
Haben wir schon erwähnt, wo du herkommst? Du kommst aus der... Kann man sagen?
Genau, ja, aus der Nähe von Stuttgart, aus Reutlingen komme ich.
Reutlinger?
Ja.
Hallo.
Der Schwab. Und genau, dementsprechend ist da eigentlich die Wahrnehmung sehr falsch. Und wenn mich die Leute dann kennenlernen, sagen die, ey, du bist ja eigentlich voll korrekt. Wir dachten immer, du bist super abgehoben oder so. Und in der Social-Media-Branche denken auch viele Leute, ich weiß nicht, dass ich irgendwie so dieses klassische Image irgendwie bediene, dass wir irgendwie, keine Ahnung, nur aufgedreht sind und sonst nichts können. Aber wenn die Leute mich dann irgendwie in Challenges einladen, ich bin zum Beispiel auch sehr sportlich affin. Mhm. Ich nehme eigentlich alle immer auseinander, außer Rick. Ich weiß nicht, ob du Rick kennst.
Ja, doch, Rick war auch schon im Podcast. Rick, der ist Typ auch Vollmaschine.
Ja, super Maschine.
Der ist so ein einziger Muskel, Alter. das Geile ist, man sieht es ihm nicht unbedingt so an.
Ja.
So, aber gefühlt so...
Ja, aber
nicht,
Beispiel,
dass es zu der Situation kam, aber wahrscheinlich, wenn er so sein Pullover auszieht, dann ist er,
der ist ja schon über 30 und der kann immer noch einen Backflip auf dem Steinboden. Das ist für mich insane.
Ich doch auch.
Ja?
Nein. Ich bin da weit weg von, Alter.
Das wäre krass.
Ich hab Körper wie Sack Schrauben, Digga. Also
ja, aber zum Beispiel Moritz, der ist ja zum Beispiel, der hat andere Fähigkeiten, der ist ultra der Computer-Nerd, aber zum Beispiel, wenn es so um sportliche Challenges geht oder Videos, ist er halt nicht immer der Beste, so.
Körper-close.
Kann man sagen, ja. Und dementsprechend, da performe ich halt immer auch, wenn mich da andere Leute einladen. Ich hatte jetzt zum Beispiel erst einen Creator, der mich eingeladen hat zu so einer Sport-Challenge, der meinte so, Bro, du hast so performt, hätte ich niemals gedacht, du warst der Beste im Video, wo ich mir dachte, ey, krass,
hab
mich wieder einer unterschätzt. Aber es ist echt schön sowas, wie du sagst, lieber unterschätzt zu werden, als überschätzt zu werden.
Voll geil, voll geil. Was ist die Resonanz an Leuten jetzt so in deiner Heimat, wenn du mal wieder zurückkommst und du mal irgendwie Leuten begegnest, so aus der Schule heraus, auch vielleicht, weiß ich, ist die Situation mal vorgekommen, dass Leute, die früher dich belächelt haben für den Content,
oh yes,
so, dass die mal wieder ins Gespräch mit dir kommen?
Komplett, also damals, da muss ich echt gleich nochmal darauf zurückkommen, ich hatte so eine Phase, wo ich dann auch in Berlin gewohnt habe, 2 Jahre.
Wie fandest du's?
Nicht so geil.
Wir sind Berlin-Hater hier.
Ja, deshalb wohnen wir in Köln.
Ja, mein Achtiger.
Let's go. Und zu der Zeit, hatte ich tatsächlich auch Kontakt mit Ron und InScope.
Ja, ja.
Und da war ich halt in den Videos hin und wieder mal drin. Ich war der Typ, der immer einen Backflip gemacht hat.
Ja,
Mann.
Boah, Bruder, den Kontext habe ich gar nicht gesehen.
Ach, und du Scheiße. Ich war immer der, also das war gerade diese Tornado-Hype-Zeit, das hat jeder ja damals mitbekommen und
natürlich,
verfolgt.
Klar.
Und das war die Zeit, wo dann diese ganzen Leute aus ihren Löchern kamen und meinten, ey, Bro, damals wusste ich schon, du wirst Content Creator, Bro. Und könntest du mir vielleicht ein Grußvideo von Ron besorgen?
Alles
ich denke
klar.
So. Ich habe halt dann trotzdem aus Respekt den Leuten geantwortet und meinte, ey Jungs, das geht nicht, sorry, so ich kann jetzt hier nicht 10 Grußvideos holen und vor allem, du kennst es ja auch, es macht ein bisschen, also wenn du mit dem Content Creator jetzt nicht ultra der Homie bist, ist das auch immer weird, weil du wirst direkt so auf eine Fanbasis irgendwie degradiert.
Man macht sich zum Hund.
Ja, genau.
Ja, klar.
Du hast es auf den Punkt gebracht. Und da ist das auf jeden Fall sehr, sehr krass passiert.
Ach, krank. Aber was sagen die Leute dann noch so zu dir? Ist es wirklich dieses so, immer dran geglaubt? Oder gibt es auch Leute, die halt sagen, ey, sorry für damals? So.
Doch, gab es auch auf jeden Fall, ja. Und dann ist halt immer die Standardfrage, ey, wie viel verdienst du jetzt?
Ich check das komplett. So dieses Thema ist so, ey, du weißt, wegen damals, ist doch kein Ding, ne?
Ja.
Und dann so, sagt man selber so einfach nur, damit man Ruhe vor dem Thema hat, so, ja, scheiß doch so, alles gut. Weil man hat keinen Bock, sich damit zu befassen. 100%,
ja.
Ist auch so egal geworden, weil es spielt für
man
mich...
Man ist auch älter und reifer geworden.
Es spielt für mich auch heutzutage keine Rolle mehr.
Komplett.
So. Und dann sagen sie, ja. Du kommst doch mal, was verdienst du?
Oder kannst du davon leben? Ja. Wo Klassiker.
Bruder, dann guck er mir runter, Bruder. Also ich hungere nicht. So, alles gut. Das ist aber, ich finde immer, das ist ein bisschen würdelos.
Fühl ich.
Daher Aufruf an die Leute da draußen. Wenn jemand, egal in welcher Form, sei es Kunst, Musik oder was auch immer, sich ausprobiert und ihr gerade noch zur Schule geht, lasst die Leute machen. So, lasst die Leute ihren Stuff machen, fuckt die nicht dafür ab.
100%, auch wenn ihr es nicht feiert. Lieber nichts sagen und die Person einfach seinen Weg gehen lassen, bevor ihr den irgendwie runtermacht.
So, also, wenn es jetzt euer bester Freund ist und ihr sagt so, oh, das ist offensichtlich richtige Scheiße, was man könnte sagen, hey Bro, vielleicht versuch mal so und so oder ich weiß nicht, ob das so eine krasse Idee ist. Das ist aber so innerhalb einer Freundschaft so Resonanz geben. Aber ich sag jetzt so, wenn da jetzt irgendeiner und ihr habt nicht mal krass mit dem zu tun oder irgendeine und die versucht sich in Kunst, ey, lass die Leute machen, lass die Leute machen, weil ihr macht da so viel mit kaputt bei, also und ich, Levin, also
ja,
ich spreche da wahrscheinlich aus eigener Erfahrung raus.
Hätte mein Dad mich damals nicht so supportet, dann hätte ich da wahrscheinlich nie weitergemacht. Mein Vater hat immer zu mir gesagt, nie über Leute lachen, die ihren eigenen Weg gehen wollen.
Ja.
Und er hat das auch damals meiner Mom immer gesagt, als ich mich halt so versucht habe. Meine Mutter hat das so am Anfang ein bisschen belächelt. Mein Vater hat immer gesagt, wir lachen nicht darüber, sondern wir unterstützen das und geben konstruktive Kritik. Aber sobald du jemanden auslachst, fühlt sich ja der Ausgelachte direkt irgendwie schlecht und irgendwie ja falsch. Außer natürlich, du machst jetzt Comedy und versuchst dich irgendwie mit Stand-Up-Comedy.
Ja.
Aber wenn jemand singt und man lacht darüber, das kann ja für die Person extrem schädigend sein.
Sehr, sehr. Gerade wenn man sich so diesen Schritt traut, rauszugehen und irgendwie einfach mal was zu versuchen. So. Lasst euch immer den Raum für Quatsch und irgendwas ausprobieren, weil das ist genau das, was uns eigentlich so ausmacht. So. Oder jeden Einzelnen ausmacht. So einfach dieses individuelle Ausprobieren. So, darum geht's im Leben. Es geht nicht darum, ob du jetzt arsch viel Kohle damit verdienst.
Ja.
So einfach so
Spaß dran zu haben.
Sich auszuprobieren, weil was bleibt einem noch, wenn man das irgendwie nicht hat?
Ja.
So, und ich finde es so wichtig, auch. Deswegen, das ist was ich auch an dem Schulsystem so heutzutage kritisiere, dass so, aus meinem Gefühl, aus meiner Schulzeit heraus, dass so Sachen wie Kunst, Musik, Kreativfächer extrem kurz kommen. So, das muss mehr, ich habe so Voice Cracks, Digga, holy shit.
Vor allem, du kennst es ja wahrscheinlich, also ohne das Böse zu meinen, es gibt bestimmt noch Berufe, wo man das braucht, aber, oder Mathe habe ich nie wieder gebraucht. Deutsch, ja, Chemie, Physik, nie wieder in unserem Job.
Nee. Es ist cool, dass man diesen Grundstand hat, so, aber ey.
Bro, wo brauchst du jetzt hier Funktionen im 3D-Raum oder so, was ich im Abi gelernt habe?
Mich hat nie wieder jemand nach einer binomischen Formel gefragt. Ich schwöre.
Bro. Mich hat auch tatsächlich, seitdem ich Social Media mache, nie wieder jemand nach meinem Zeugnis gefragt.
Das wäre auch weird. Ich hoffe, dass niemand mehr nachfragt,
ja.
Weil dann wäre es... Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wo meine Zeugnisse sind.
Ich auch nicht.
Ich hoffe zu Hause.
Ich glaube, meine Mama hat das irgendwo hoffentlich gelagert.
Wobei ich weiß, dass ich meinen Abschluss von der Designschule habe ich hier irgendwo rumfliegen, aber sonst... Ich, keine Ahnung. Ich bin auch relativ sicher, dass ich es nie wieder brauchen werde.
Same, ja.
So, weil alles, was ich bis jetzt gemacht habe, und ich bin jetzt auch schon seit einer guten Weile in diesem ganzen Kosmos, ich kann auch einfach hinter der Kamera irgendwas anfangen, so, und ich werde da gut bedient. So.
Komplett, same.
Weil man hat so eine Expertise aufgebaut.
Ja.
So, wir gehen weiter in der Story.
Genau, um da einmal anzuschließen, dass wir dann das alles einmal abgehakt haben, den Werdegang. Also, ich habe mein Abi gemacht, währenddessen habe ich noch Social Media gemacht.
Mhm.
Daily geuploadet damals, also keine 12 Videos mehr, aber jeden Tag ein Video. Habe damals diesen Comedy-Sketch-Content gemacht und dann war ich fertig mit dem Abitur. Und meine Mutter meinte, ey, es wäre geil, wenn du jetzt eine Ausbildung oder ein Studium machst. Ich habe mich damals auch schon beworben bei verschiedenen Sachen. Mhm. Das muss man ja auch irgendwie so in der Schule dann machen. Und mein Dad meinte, ey, du kannst deinen eigenen Weg gehen. Du hast ein Jahr Zeit. Ich setze mich auch ein bei deiner Mom.
Mhm.
Und in der Zeit kannst du uns zeigen, ob du dein Ding machst oder nicht.
Papa hat Rücken gegeben.
Papa hat sowas von Rücken gegeben. Und meine Mom hat das dann auch akzeptiert. Ich bin dann erstmal nirgendwo in die Ausbildung gegangen oder ins Studium und ich dachte, okay, das ist jetzt der way to go. Mhm. Hab damals dann auch meine Qualität angehoben, hab dann nicht mehr mit dem Handy gefilmt, sondern mit der Kamera, alles am PC geschnitten, nicht mehr in der TikTok-App und hab 3 Sketche täglich hochgeladen.
Ja.
14 Uhr, 16 Uhr und 18 Uhr.
Holy shit.
Ich hab,
sind wir weiterhin nur auf TikTok?
Genau, wir sind weiterhin nur auf TikTok.
Ja.
Und ich habe da wirklich sehr viel Zeit damals investiert. Also ich bin auch nicht rausgegangen, habe keine Freunde getroffen. Es war wirklich 35 Grad draußen. Alle waren im Freibad. Alle haben gefragt, yo, Levin, kommst du ins Freibad? Nein, sorry, Jungs, ich bin am Arbeiten. Ich war draußen auf dem Feld, habe meine Sketche gedreht in der kompletten Sonne. Ich habe die absurdesten Sachen damals gemacht, wo ich mir auch heute denke, warum habe ich mir damals den Aufwand gemacht? Ein Beispiel. Ich habe meinen kompletten PC abgebaut und das alles auf den Boden getan, weil ich so ein Sketch gedreht habe, dass mein kleiner Cousin reinkommt und mein PC kaputt macht. Ich habe, glaube ich, 4 Stunden gebraucht, um mein PC wieder aufzubauen. Ich habe alle Kabel ausgesteckt. Also wirklich, ich war da sehr, sehr fanatisch damals.
Alter.
Aber es hat wirklich geholfen, denn ja. Ich habe 2 Monate später war ich bei einer Premiere eingeladen durch den Content, bei einer Filmpremiere in Berlin und habe da die ersten Content Creator kennengelernt. Weil wichtig zu der Zeit zu sagen ist, ich habe mit niemandem Kontakt gehabt und auch mit niemandem Videos geredet. Ich habe mein Ding komplett alleine gemacht, hatte dann, glaube ich, 700.000 Abonnenten und war dann...
Ganz kurz, Bruder, tschüss.
Ja.
Mein Bruder, das ist krank. Das
echt, ist krank. Ey, wirklich insane. Und war dann in Berlin eingeladen bei der Krass-Klassenfahrt-Premiere.
Ah, ja, okay.
Hab Jonas Ems kennengelernt, Jonas Wodke, ein paar andere Content-Creator und hab dort damals Alpay Santi kennengelernt. Ich weiß nicht, ob der dir was sagt. Auch ein Content-Creator in unserer Bubble.
Ja.
Und wir haben uns dort auf der Aftershow-Party ein bisschen Apfelsaft haben wir dort getrunken.
Ja, natürlich.
Und sind...
Hochkonzentrierten. Jo.
Und sind dann ein bisschen ins Gespräch gekommen und haben gesagt, ey, wir müssen was zusammen machen.
Geil.
Der Typ hatte eh nichts zu verlieren, weil der hat nicht das beste Verhältnis mit seiner Familie und hat auch schon alleine gewohnt gehabt und hat mich einen halben Monat später angerufen und meinte, Bro, ich habe hier ein Haus in Berlin, hast du Bock nächste Woche nach Berlin zu ziehen? Und ich bin dann wirklich, keine Ahnung, 2-3 Wochen nach dieser Premiere nach Berlin gezogen.
Boah.
Mit 18 Jahren, ohne meine Eltern, in eine 450 Quadratmeter Villa. Jeder von uns hat ein eigenes Stockwerk mit Sauna, mit Whirlpool. Der Typ hat alles bezahlt. Alpay, Shoutouts gehen raus, bester Mann.
Holy shit.
Mit noch einem anderen Content-Creator. Wir waren zu dritt und er meinte, lass einen Kanal zu dritt aufziehen.
Mhm.
Und das war damals auch die Corona-Zeit. Ich glaube, das war so 2020 rum, wo auch keiner Partys feiern durfte.
Ja.
Wirklich, Disclaimer, war wirklich keine gute Zeit, nehmt euch daran kein Vorbild, aber wir haben da drauf geschissen und haben wirklich die einzigen Partys in Berlin gefeiert. Wir waren so weit außerhalb, dass es keinen gejuckt hat, das war ein freistehendes Haus.
Ach, krass.
Und alle waren da, alle. Die ganzen großen Creator waren da aus Berlin. Wie schon gesagt, hier so... Alle waren da, Digga. 150 Leute waren in unserem Haus.
Boah, voll der Leak, Alter, holy shit.
Und wir haben wirklich auf alles geschissen. Wir haben alles damals bezahlt, weil wir wollten irgendwie in diese Szene reinkommen. Ich habe, glaube ich, 500, 600 Euro für Alkohol damals ausgegeben. Der Homie hat Anlagen gemietet und so. Wir haben DJ hergeholt. Wir haben die fettesten Partys gemacht in Berlin. Alle waren da, alle haben uns gefeiert. Wir kannten so alle. Und so sind wir richtig in die Szene reingekommen. Ist dann auch damals immer gekommen zu den Partys und alle Leute haben wir dort richtig kennengelernt und so wurden wir immer wieder zu den Leuten eingeladen und zu den Drehs und so bin ich dann richtig in die Szene reingekommen.
Hatte das eine Konsequenz, dass ihr diese Partys gemacht habt?
Zum Glück nicht.
Boah, verrückt.
Ich hoffe, das ist auch schon verjährt, oder? Ja.
Ich weiß es nicht. Klar.
Doch, 6 Jahre ist es her, da kann nichts mehr passieren.
Er hat gecheckt, ja. Wasserdicht. Boah, krass.
Ja.
Krass. Oh, da ist jetzt ein paar vor Bock gespannt. Ja.
Scheiße. Und ja, Mann, zu der Zeit habe ich dann auch angefangen, meine ersten YouTube-Videos hochzuladen, weil ich dachte mir, ey, ich wohne jetzt in einem Haus, wie lange geht das? Ich nutze das, habe Vlogs hochgeladen und tatsächlich, ich weiß nicht, ist dann das eine zum anderen gekommen Und ich habe damals auch einen Cutter kennengelernt, der irgendwie Potenzial darin gesehen hat, was ich mache und irgendwie meine Person. Ich habe damals nämlich einen Aufruf auf Instagram gemacht und der meinte, Bro, ich schneide deine Videos, ich will einen prozentualen Anteil, weil ich sehe Großes in dir. Mhm. Und zu der Zeit dachte ich, ey, ich habe nichts zu verlieren, gebe ich den prozentualen Anteil. Und der ist heute noch mein Cutter und es ist alles richtig gewesen. Der hat bis jetzt jedes, also seitdem wir das gemacht haben, jedes einzelne Video von mir geschnitten. Ich habe, glaube ich, seit 4 oder 5 Jahren kein Schnittprogramm mehr geöffnet. Und der hat auf jeden Fall auch alles supportet, dass ich heute der bin, der ich bin.
Boah, das ist krass, aber heftig, dass ihr schon so lange dann zusammen unterwegs seid.
Also vielleicht noch ganz kurz hier die Barriere. Wir haben dann damals einen Hauskanal aufgebaut, der hat in einem Monat 1 Million Abonnenten erreicht. Das war wirklich insane. Das war diese Elevator Boys Zeit damals, wo TikTok wirklich noch auch diese dummen Challenges wirklich dumm viral gegangen sind. International.
Warte, war es ein TikTok-Kanal oder ein YouTube-Kanal?
Genau, es war ein TikTok-Kanal, aber zu der Zeit habe ich alles schon gespiegelt. Also ich habe die Shorts, also die Videos, auch auf Shorts hochgeladen und auf Reel. Also ich habe mir damals auch schon mit den gleichen Videos die Reichweiten aufgebaut. Und genau, dann ist leider diese WG auseinandergebrochen wegen Unstimmigkeiten. Ich war dann nur noch zu zweit mit einem Creator, habe dann noch ein Jahr in Berlin gewohnt mit dem zusammen. Mhm. Es war dann leider diese Phase, wo ich nicht mehr so fokussiert war und eher mehr dann feiern war, also Berlin eher genutzt habe, um zu feiern, als um zu arbeiten, weil jeder macht sein eigenes Ding irgendwie. Große Stadt und jeder ist mal so, ja, wir treffen uns dann mal, aber nichts Verbindliches.
Ja.
Und dann habe ich Moritz mehr, besser und besser kennengelernt durch Drehs. Und habe dann entschieden, weil ich in Berlin gewohnt habe und, keine Ahnung, 2x im Monat nach Köln gefahren bin. Köln ist die Stadt, wo ich sein
muss. Warst du glücklich in Berlin?
Nein.
Was waren die, ich sag mal, Punkte, wo es gehakt hat?
Boah, ich sag dir ehrlich, der Mitbewohner von mir war so ein Lonely Wolf, kann man sagen. So hat er sich immer genannt, durchgehend in seinem Zimmer. Und
hat er sich selbst
genannt? Ja, er meinte so, er ist so wie so ein Wolf. Keine Ahnung,
Ray hat mit Contra K gewohnt?
Nein, er ist einfach Einzelgänger, um es zu umschreiben. Ja. Hat durchgehend in seinem Zimmer gesessen und dort halt gearbeitet. Aber ich bin halt so ein Mensch, dadurch, dass ich auch Einzelkind bin und ich bin mit ganz vielen Freunden aufgewachsen, war früher auch, wie ich schon gesagt habe, immer viel draußen. Mhm. Ich musste immer was unternehmen. Ich kann jetzt nicht den ganzen Tag zu Hause sitzen. Ich drehe zwar meine Videos, skripte auch mal, schneide auch mal, aber ich will irgendwas machen. Irgendwie der Tag braucht irgendwie 18 Uhr ist das. Zum Beispiel jetzt hier nach dem Dreh muss ich auch schon wieder irgendwie was Nächstes haben, sonst, keine Ahnung, ist mein Tag nicht erfüllt.
Krass.
Und so hat mich das echt da kaputt gemacht. Ich habe dann so angefangen, Serien zu schauen, habe dann auch zu der Zeit irgendwie angefangen zu kiffen, was irgendwie nicht so geil war.
Ja.
Habe dann zu Hause immer geharzt und habe halt gekifft und Serien geschaut und meine Videos hin und wieder mal gedreht.
Mhm.
Und dann, war nicht so eine coole Zeit. Das einzige Positive war tatsächlich, dass ich in Berlin meine Freundin kennengelernt habe.
Ja.
Und genau.
Die hast du auch noch.
Die habe ich auch noch.
Sehr gut, sehr gut.
Und ja, Mann, dann ist eigentlich, um das kurz zu fassen, ist dann dieser Step gekommen, ich ziehe nach Köln. Mhm. Dann auch direkt mit der Freundin zusammen in die erste Wohnung. Und dann hat sich mein Leben eigentlich komplett geändert. Ich habe zu der Zeit ja auch schon so ein bisschen Shorts hochgeladen gehabt. Ich habe zu der Zeit, glaube ich, so 2 Millionen Abonnenten auf TikTok gehabt, so 500.000 auf YouTube, aber halt nur Short-Content, diesen Sketch-Content. Und dann, sobald ich dann wirklich in Köln angekommen war, war das Ding, mein Cutter, der auch in Köln wohnt, ich glaube, du kennst ihn auch, ich weiß nicht, ob Julian, Julio.
Ja, ja, natürlich, klar.
Ja, Mann.
Ja,
bester
sicher.
Mann, Digga. Shoutouts.
Shoutouts, die Grüße.
Ja, und der war dann auch in Köln und er hat tatsächlich uns gesagt, also mir und meiner Freundin, eine Wohnung ist neben uns frei. Wir sind neben ihn eingezogen.
Ah, okay.
Du warst auch schon.
Ich war auch schon da, ja.
Und genau, wir haben Tür an Tür gewohnt und das hat alles verändert. Den Workflow und alles. Wir saßen jeden Tag zusammen, konnten Videos ausarbeiten. Wenn ich was gedreht habe zu Hause, konnte ich ihm die SD-Karte vor die Tür legen. Eine halbe Stunde später war das Video fertig. Wir hatten einen Workflow, der war insane. Wir haben eine Kooperation reinbekommen. Mittags um 12, 16 Uhr haben wir die Kooperation schon abgeschickt, weil es war abgedreht schon. Wir konnten alles halt super schnell
machen. Wie viel Zeit hattet ihr eigentlich? Eigentlich haben wir nur so eine Woche oder
so. Ja, 2 Wochen oder so. Und wir haben es am selben Tag halt noch abgegeben. Das hat alles damals geändert.
Krank.
Und dann halt durch die Kontakte hier Kameraleute kennengelernt, dann ist eigentlich erst so das Business losgegangen. Damals war es so, man macht ein bisschen Social Media, man kommt irgendwie über die Runden, zahlt seine Miete und so.
Ja.
Aber ab diesem Punkt, dann haben wir auch noch jemanden ins Team reinbekommen, hat sich alles geändert. Wir haben dann wirklich angefangen, Weekly Calls zu haben und dann ist dieses, wir machen mal hier ein paar Videos und unterhalten Leute, zu einem richtigen Beruf geworden, würde ich sagen.
Würdest du dann sagen, dass auch dadurch, dass ihr diesen Workflow hattet, dann dieses Augenmerk auf viel Party, was du halt in Berlin hattest, auch mit, was du sagtest, Alkohol und Kiffen und hast du nicht gesehen, dass das quasi die Entzugstherapie gegen Anwar, ich will jetzt nicht sagen so Entzug, aber die Therapie gegen Anwar, gegen diesen Lifestyle, den du damals gefahren hast?
Ja, komplett. Vor allem auch das Ding, dass ich mich bewusst dazu entschieden habe, nicht direkt in Köln zu wohnen, sondern ein bisschen außerhalb. Das war Höhenhaus damals, wir wohnen da auch nicht mehr, ihr braucht nicht vorbeikommen. aber das war ja ziemlich außerhalb, ich glaube so 25 Minuten bis in die Innenstadt.
Ja.
Und dementsprechend habe ich mich da auch so ein bisschen dazu entschieden, ey, lieber zweimal darüber nachzudenken, fahre ich jetzt in die Stadt, um feiern zu gehen, oder arbeite ich lieber? Mhm. Und ich habe mich halt in 80% der Fällen fürs Arbeiten entschieden. Natürlich, hier, du kennst die Gang, Moritz und so sind auch wild drauf manchmal.
Es gibt, guck mal, ich mag den Jungen sehr gerne. So, und ihr seid auch eine nette Truppe. So, es gab nur einen Moment, wo ich richtig sauer wurde, Splash-Festival. Oh, mitten in der Nacht. Hey Moritz, schmeiß das DJ-Set an. Ich denke, boah, Digga. Und guck mal, ihr seid ja so ein paar Jährchen jünger als ich. Ich fühle mich wie der größte Onkel, der denkt, boah, ey, das kann jetzt nicht wahr sein. Nie wieder dieses beschissene Creator Cap, wirklich.
Digga, aber deshalb liebe ich den Typ auch, ohne Spaß.
Ja.
Ohne Spaß. Er und ich, wir sind wie Yin und Yang, ohne Spaß. Wir haben uns gefunden und so ergänzt, wir haben auch so viele Formate ja mittlerweile.
Der Typ ist für mich ein Vampir, schläft der? Geil. Ich weiß nicht, der hat so viel Energie, das macht mich wahnsinnig.
Das ist auch total geil bei dem Typ, dass wir teilweise feiern waren und der trotzdem mit 2 Stunden Schlaf sich hinsetzt und sein Video schneidet. Der macht ja noch alles selber.
Völlig Banane.
Geisteskrank.
Verrückt.
Und er fängt auch immer einen Tag vorher an, seine Videos zu schneiden, obwohl der eine Woche Zeit hat.
Würdest du sagen, er hat die wildere Arbeitsmoral oder du?
Er zu 100%.
Das ist viel.
Aber er geht auch viel entspannter durchs Leben. Dadurch, dass ich ja gesagt habe, es ist so ein bisschen mehr ein Beruf und Business geworden, bin ich auch so ein bisschen Overthinker und denke immer, okay, wie lange geht das noch? Wir müssen Sachen anpassen und ey, keine Ahnung, Grafen gehen mal runter, was ja eigentlich komplett normal ist, mache ich mir ziemlich einen Kopf. Oh, der Typ lebt sein Leben. Der macht sich gar keinen Stress.
Ja, ich glaube, muss er auch nicht, weil bei ihm ist ja das Interessante, wir reden hier bei dem Herr Moritz von einem Youngen, der ja YouTube gefühlt nach Blaupause durchgespielt hat, mit seinen Daily Vlogs, wie alt war er? 16, 17?
Also 15, erster
Millionen-Kanal?
Ja.
So, what the fuck? Das ist ja eine Karriere sondergleichen, ist ja krass.
Ja.
So, und ich glaube, er war zu dem Zeitpunkt auch in Deutschland das einzige Beispiel oder der jüngste Millionen-Creator.
Ja, komplett.
So, das ist, wo wir halt von Zahlen reden, alter Schwede, was der gefahren hat, ist verrückt.
Komplett.
Aber natürlich auch den Weg bereitet für Creator wie euch.
Ja.
So, für eure Truppe, als auch total den Raum aufgemacht für so eine junge Zielgruppe.
Absolut.
Man muss ja jetzt sagen, wahrscheinlich die so Mindshit verfolgen, ist ja nochmal ein anderes Paar Schuhe oder andere Leute als die euren Kram schon. Es wird wahrscheinlich beträchtlich jünger sein. So, kannst du etwa einschätzen, wie...
Ja, im Schnitt ist so der Levin Raid-Zuschauer 14.
14?
Ja.
Ja, guck mal, bei mir sind es... ich habe hier meine ganzen... Ja, meine Onkels hier, meine Studis. Ne? Wir sind hier bei den Anfang mit 20ern.
Ja, geil.
So, aber ist ja auch mal interessant, so eine Perspektive von Creator zu hören, die halt so ein bisschen jünger sind. Ich habe beispielsweise, ich weiß nicht, ob du sie kennst, die macht so... auch viel Minecraft-Content, eine gute Bekannte von mir, Elina, Awesome Elina.
Mhm. Blond, oder?
Blond, ja, genau. Ja. Die Content macht für halt Zielgruppe 11, 12.
Ja.
So, wird achten die halt auch in den Minecraft-Videos drauf, dass die halt Schimpfwörter extra rauslassen und sowas, weißt
Krass.
Du? Das ist wirklich Content, und das finde ich nicht mal schlimm, wenn man das macht. So, ich finde das ja gut, es gibt wie es Leute gibt, die Kinderfernsehen machen oder sowas.
100%.
Gibt es Content Creator, die Content für Kids machen.
Ja.
So, es gehört ja einfach mit dazu, weil Mediensozialisierung so stattfindet.
Absolut.
So, und die hat dann auch so davon erzählt, ja, bei mir auf den Ferntreffen, da sind dann die Eltern mit Kids, so, und die sind dann so, keine Ahnung, 10, 11 Jahre alt. Das ist völlig normal.
Ja.
Aber das ist ja, ich finde ja in meiner Wahrnehmung oder vielleicht in der Wahrnehmung auch meiner Bubble überhaupt nicht statt. So, wir sind ja unhinged, wir hauen raus, kacken, pissen, scheißen, ficken. Wir sagen alles in unseren Videos. So, ja. und zensiert da kaum was weg, wenn's der Algorithmus nicht bestraft. So, und ich weiß nicht, wie ist bei euch so mit Schimpfwörtern? Seid ihr da, haut ihr sowas raus? Oder
ja, safe. Also wir versuchen das dann so ein bisschen irgendwie zu piepen oder so, aber wir sind eigentlich, so gut wie es geht, würde ich behaupten, authentisch und machen einfach unser Ding. Der Kater kann da natürlich ein bisschen schauen, wenn man mal Sachen sagt, die jetzt vielleicht nicht öffentlich irgendwie hochgeladen werden sollten, haut er das dann raus, aber sonst sind wir einfach wir selber. Vor allem das Ding ist, das Gute ist, gerade durch die Bubble, wo du auch schon jetzt öfter angeschnitten hast, die ich da um mich herum habe, das sind auch wirklich meine Freunde hier in Köln. Also das sind nicht Leute, es gibt ja wirklich auch so Leute, die wirklich wirklich nur Drehbeziehungen haben. Die treffen sich da wirklich nur zum Drehen und haben eigentlich privat nicht so viel am Hut. Wir sind privat so viel unterwegs und, keine Ahnung, sind unterwegs auf dem Splash oder bei anderen Ausflügen, bei Events und so, auch im Auto, führen dann Gespräche und so, dass wir uns alle schon so gut kennen, dass wir auch diese ganzen Insider dann in unsere Videos aufnehmen. Und die Leute feiern das und merken das, glaube ich, auch.
Würdet ihr sagen, ihr seid sehr für euch oder seid ihr schon offen gegenüber der kompletten YouTube-Bubble?
Boah, ich glaube so teils. Also wir haben schon so ein paar Leute, lassen wir in unsere Kreise rein, wo dann halt einer sagt, ey, der ist approved von mir, der ist cool drauf, der passt rein. Aber sonst sind wir eigentlich schon sehr verkopft und sind eher so in unserer Welt.
Würdest du sagen, es braucht diese Sicherheitsmechanismen einfach nur, um sicherzustellen, okay, unser Kreis so wie er ist, funktioniert gut? Und wir passen echt auf, so wen wir noch mit reinlassen und dass er auch gewisserweise diese Bestätigung braucht, so ey, der ist korrekt, der kann ruhig dabei sein.
Boah, ich glaube, das ist in gewisser Weise schon wichtig, weil wir hatten auch schon Beispiele, wo irgendwelche Leute dann ganz komisch waren und Sachen veröffentlicht haben, die irgendwie nichts im Internet zu suchen hatten. Ja. Irgendwie vom Feiern dann Storytimes von Moritz gemacht haben, wo sich jeder dachte, Bro, den werden wir nie wieder mitnehmen. Absolut uncool, da jetzt irgendwelche Sachen zu erzählen, die jetzt nicht im Internet landen sollten. Deshalb, ich glaube, das ist schon wichtig, dass man einmal im Klaren ist, wer diese Person ist und was diese Person dann auch alles weiß und was man dann auch mit diesem Wissen vielleicht anrichten könnte.
Ja, voll. Ich glaube, sowas ist auch wichtig, auch dieses gewisse Vertrauen und zu wissen voneinander, was kann man jetzt raushauen und was nicht. Weil, machen wir uns nichts vor, ihr seid junge Leute, so ihr sollt ja auch Party machen können und auch mal ein bisschen freidrehen können, das gehört ja dazu.
Ja,
so.
Ja, komplett.
Ob jetzt alles davon auch aus der Vorbildsfunktion heraus im Internet landet, ist ja nochmal ein anderes Ding.
Absolut, das ist nämlich uns immer ganz wichtig, dass wir oder ich auch möchte immer Vorbild für meine Leute sein und denen nicht irgendwie sagen, ey, Alkohol trinken ist cool oder zu rauchen ist cool, auf gar keinen Fall. Also eigentlich sollte jeder von mir unterhalten werden, aber solche Sachen wie, keine Ahnung, Drogen oder wenn wir das jetzt einfach mal pauschalisieren wollen, soll jeder für sich wissen, es wird in meinem Content eigentlich nicht thematisiert.
Habt ihr auch so Resonanz von Eltern, die ihr so bekommt?
Ja, komplett. Also viele Moms sind in meinen DMs und schreiben mir dann, dass der Sohn Geburtstag hat und sich ein Grußvideo wünscht und dass der Content voll geil ist, weil ich glaube viele, also das sieht man ja auch in Analytics, gerade diese Longform-Videos, die dann auch eine halbe Stunde gehen, das schauen viele gar nicht mehr auf dem Handy, sondern auf dem Fernseher und dann wird das wahrscheinlich im Wohnzimmer angemacht und viele Eltern sehen das halt und ich weiß nicht, inwieweit du informiert bist, was für Content wir mittlerweile machen. Moritz und ich haben ja so ein Format Hey vs. Ray. Ich würde behaupten, ich bin jetzt einfach mal so frech.
Sehr guter Name.
Danke, ich bin jetzt einfach mal so frech und sag das, dass das vergleichbar mit Joko und Klaas ist, auch so das Niveau, was es mittlerweile hat.
Ja.
Auch das Storytelling. Und ich glaube, dass das auch ganz viele Eltern abholt. Und ich merke das auch, dass wenn ich dann irgendwie Leute draußen auf der Straße treffe, dass die Eltern dann auch sagen, ey, wir schauen das an, das unterhält uns und das ist so geil, mach das weiter und so. Und ich glaube, dass wir da auf einem guten Wege sind, auf jeden Fall.
Aber das finde ich toll, weil das finde ich gerade wichtig, was so Medienpädagogik angeht, dass die Eltern, und das ist auch mal ein Aufruf an die Eltern, die auch mal hin und wieder die Corner schauen, ich weiß, es sind wieder ein paar von euch mal reinschalten, um auch zu schauen, mit wem oder was sich eure Kinder da natürlich auch befassen. Ich finde es sehr, sehr wichtig, dass man sich mit seinen Kindern auch befasst, was so der Medienkonsum angeht.
Komplett.
Was spielen eure Kinder? Ich weiß nicht, was heute los ist. Was spielen eure Kinder? Was schauen eure Kinder? Welche Content Creator verfolgen sie überhaupt? Und setzt euch auch gerne mal mit euren Kindern vor dem Bildschirm und schaut euch an, was sie überhaupt da konsumieren, weil es gibt auch viel Schrott leider.
Ja, komplett, ohne das Name-Dropping zu machen, aber es gibt wirklich sehr viele YouTuber, die wirklich
Zabex!
Im wahrsten Sinne des Wortes kompletten Brainrot machen,
ja.
Wo ich mir denke, das wird die Kinder auf jeden Fall langfristig noch nicht positiv beeinflussen.
Was hältst du von Brainrot-Content? Also so beispielsweise dieses es gab doch diese Scheiße mit diesen AI-Figuren.
Ja, Tung Sahur und so, was du meinst. Also für mich, in meinen Augen, kompletter Blödsinn. Es ist zwar lustig, darüber zu lachen, aber was sowas mit Kindern anrichten kann. Wir hatten damals unsere Helden, keine Ahnung, hier Pumuckl oder das Sams.
Oh, Pumuckl, aber alt für deine Gen.
Ja, aber früher geschaut, kam immer bei ZDF TV.
Ja.
Oder was
sehr
weiß ich.
Sehr gut. Natürlich auch in der Mediathek.
Ja, oder Sams oder sowas.
Ja, geil.
Oder kennst du diesen Typ, der so fliegen kann? Wie heißt der nochmal, Digga?
Carlson
auf dem Dach.
Achso, Carlson vom Dach.
Ja, genau.
Ja, klar.
Und das sind so
das
Sachen.
Das kennst du alles.
Ja, das sind meine Helden von damals, von früher. Und heute sagen die Kinder, oh, Tung 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 Sahur ist mein Kindheitsheld, wo ich mir denke, ah, weiß ich jetzt nicht.
Was hat der gemacht?
Ja.
Wer? So ein Baumstamm, das ist ein Baumstamm, oder? Ist das der Baumstamm?
Ja, genau, ist der Baumstamm mit einem Baseballschläger.
Ich sehe immer nur diesen Nasenaff mit den riesigen Füßen.
Ja, also ich weiß nicht, ich glaube, dass das für Kinder nicht gut ist, aber ey, jeder soll für sich wissen, was er seinen Kindern zeigt.
Das ist allgemein so eine Frage, wie man Erziehung heutzutage gestaltet, weil es wird ja immer verantwortungslose Eltern geben.
Ja.
So, die ihre Kinder halt gar nicht drauf achten.
Wie siehst du das? Ey, wir gehen jetzt so richtig in die Eltern-Thematik rein.
Finde ich aber geil.
Ich weiß nicht, zum Beispiel, ich fühle das überhaupt nicht, wenn ich irgendwo in einem Restaurant bin und Eltern sehe, die, keine Ahnung, Kinder schreien rum, die wollen hier entspannt essen.
Ja.
Und um dann die Kinder mundtot zu machen, stellen die denen einfach ein iPad hin und machen irgendeine Serie an. Und dann läuft extrem laut diese Serie und ich denke mir so, Digga, erzähl doch deinem Kind irgendwas, gib dem einen Stift und ein Papier.
Ja,
oder
was? Ja, ja, ja.
Das wird dann so erzogen, ey, ich schrei rum, dann kriege ich ein iPad. Und dann, keine Ahnung, kann ich mich damit beschäftigen?
Ich glaube, damit bumst man allgemein schon den Dopaminhaushalt des eigenen Kindes.
Vor allem im frühen Alter schon.
Ja, ja, eben. Sehr problematisch. Ich glaube, ich sage, in unserer Generation war es wahrscheinlich auch schon ein bisschen schwierig, aber wurde noch nicht so komplett durchgebrannt in unseren Synapsen. Ey, ich finde das eine total schwierige Frage, weil auf der einen Seite ist es eine Sozialisierungsfrage, ey, die müssen ja auch irgendwie ongeputtet sein, was in der Grundschule so auf dem Schulhof Thema ist, was Medien angeht. Hey, yo, was ging in der neuesten Folge Paw Patrol ab? So, was hat der Feuerwehrhund heute wieder erzählt? So, dass die da halt nicht so komplett hinten rüberfallen und dann die Freaks sind, weil sie keine Ahnung haben, was jetzt irgendwie die neueste Geschichte bei wie heißt die Scheiße mit dem Mann in der Toilette? Die Toilet Man, wie hieß denn der? Es gab doch den Typ aus der Toilette.
Skibidi Toilet,
ja. Das ist doch auch irgendwie eine Serie geworden, so dass der jetzt nicht Bescheid weiß, was bei Skibidi Toilet abging.
Ja.
So, er ist ja völlig beknackt, überhaupt die Idee.
Ich weiß nicht, ob du das weißt, mit einer der angesagtesten Spiele gerade bei den Kids ist Steal the Brain Rot.
Was heißt das? Also, was macht man da?
Ja, erklär es ihm bitte.
Achso, ja.
Ich fand es witzig, weil ich will es einfach nur sehen, wie du jetzt wirklich Henke Stile Brainrot erklärst.
Also das Ding ist, ich bin da auch nicht so drin. Ich habe das nur bei ganz vielen Gaming-YouTuber gesehen, dass sie das spielen und das teilweise nach einem Tag 400.000 Aufrufe bekommt, was ja wirklich zeigt, das ist echt im Hype und Leute interessieren das. Das ganze Spielprinzip weiß ich auch nicht genau, aber man ist auf einer Map und kann irgendwelche Brainrot-Charakter einfangen und sammeln und die dann in so ein Inventar stellen und kannst dann auch von anderen so Brainrots klauen, oder?
Ja, ist richtig erklärt. Also es ist quasi eine Map, auf der jeder so ein eigenes Haus hat, ein Grundstück. Da laufen quasi auf dem Laufband durch die Mitte diese Brainrots und jede Brainrot hat einen Worth und die machen quasi Money per Second mäßig. Checkst du? Also es gibt so schlechte Brainrots, die machen wenig Geld pro Sekunde, und dann gibt's aber krasse, aber die will ja jeder haben, weil jeder muss ja in der Mitte an diesem Laufband, dann sammelt man sich erst quasi ein schlechtes, tut man dann in seine Base rein, das sammelt dann für dich Geld, das du einsammeln musst, dann hast du mehr Geld, um dir das nächste Brainrot zu holen, checkst du? Und dann macht man das quasi so lange, dass man irgendwie, vielleicht läuft in der Mitte mal so ein legendäres Brainrot, das du dir dann klaust und das Wichtige ist, deine Base ist partiell abgesperrt, aber die wird zwischendurch mal geöffnet, dass andere in deine Base können dir das Brainrot klauen und dann musst du die mit einem Baseballsticker kloppen und dann klaust du dir das Brainrot zurück.
Bro, das ist Minecraft ganz, von heute.
Fun Fact, Bruno Mars, das habt ihr nicht mitbekommen, oder?
Was macht Bruno Mars?
Pass auf, Bruno Mars hat ja eine neue Single gedroppt, letzte Woche, glaube ich, oder vorletzte Woche.
Nein.
Ihr kennt ja diese Events,
ja,
die so bei Fortnite immer sind. Ja. Genau, das hatte Bruno Mars bei Steal a Brainrot.
Ist es aber, ist es in irgendeinem anderen Spiel drin oder ist
Nein,
es bei Roblox?
Roblox, es war, also Bruno Mars hatte wirklich das Release-Event von seinem neuen Song bei Steal a Brainrot und es gab für, glaube ich, eine kurze Zeit auch eine Bruno Mars Brainrot legendär Epic Ding.
Ach.
Halt
ja, jetzt ist es komplett
verloren. Wir sind verloren.
Ja, aber dieses so, guck mal, das ist ja, ich habe das Gefühl, man will ja nicht unfair sein, aber es ist ja schon bedenklich. So.
Ja.
Aber ich denke mir, wenn wir sagen jetzt so, ach, die Generation ist am Arsch, dann ist das wieder so auf die Jugend draufkloppen, was wir ja auch irgendwie abbekommen haben. Ne? Bei uns hat man ja auch gesagt so, Pokémon, was für ein Scheiß. So, als diese ganze Japan-Kultur bei uns reinkam, so, ey, völlig bekloppt, Anime, schieß mich tot, hast du dich gesehen?
Ich checke, aber das sage ich auch immer Moritz und Moritz hat das immer sehr gut argumentiert. Der sagt, ey, durch Minecraft habe ich auch sehr viel fürs Leben gelernt. Ich habe wirklich auch nützliche Sachen auf Englisch gelernt, auch wie man zum Beispiel Sachen macht.
Ja.
Was lernt man jetzt von Tung 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 Sahua?
Fairer Punkt. Fairer Punkt. Ich meine, wir haben ja auch über Quatsch gelacht, so. Bei uns gab es auch, wir hatten ja unsere eigenen Brainrots, weißt du?
Ja.
So, aber irgendwie hat's da, ich glaube, es hat immer noch gewisserweise mehr Intellekt gebraucht, um das irgendwie witzig zu finden.
Ja, ich checke.
So als, Also ich verstehe ja nicht mal, das ist ja so, das ist ja wieder so eine Metaebene. Dieses Brainrot-Ding ist ja so verkorkst und abgefahren, dass ich ja nicht mal verstehe, warum das geil sein soll. So.
Ja.
Und das ist ja das Verrückte daran.
Was sagst du zu, weil du sagst, gerade hier verstehen. Ich verstehe es auch nicht. Ich glaube, es war einfach ein Hype und alle haben darüber gelacht. Was ist zum Beispiel, verstehst du 6ix7ine?
Ich glaube, da ist der Gag, dass keiner es versteht, oder?
Ich glaube auch, aber...
Ich hab noch niemanden gekommen, der es mir erklären konnte. Es ist ja einfach nur dieser Junge bei diesem Basketballspiel gewesen, ja, der einfach gesagt hat, 6ix7ine, und die rasten alle aus. Ja. Ich finde das finde ich von diesen ganzen Memes sogar mit am witzigsten, weil es keine Begründung gibt.
Ja,
also das finde ich so wirklich hirnverbrannt, dass das aber auch alle aufgreift. Das finde ich geil. So was mag ich. Also ja. Ich finde das auch irgendwie sympathisch, wie diese Youngins da einfach nur rumschreien und sagen, ja, 6ix7ine, voll geil. Und dass alle drauf abgehen. Das würde ich sogar nicht mal vergleichen damit. Das finde ich sogar echt, wie gesagt, ey, was hatten wir? Harlem Shake und so eine Scheiße. Hat ja auch gar keinen Sinn ergeben. Aber bei uns waren wir einfach mehr edgy, was so einen Scheiß angeht. Aber so 6ix7ine, nee, ich glaube 6ix7ine bin ich noch so davor zu sagen, ist einfach dumm fürs Meme, so, weil, oder ist einfach geil fürs Meme, weil keiner checkt so richtig den Grund dafür. Ich glaube, der Bezug liegt hauptsächlich auf diesem, so, wie man in den USA halt Körpergrößen misst und dann 6ix7ine, ich weiß nicht, wie viel das ist, aber das, weil so, sonst in der Welt rechnet ja keiner so.
Ja, safe.
Aber das wird wahrscheinlich irgendwas mit einer Körpergröße zu tun haben und 6ix7ine ist dann einfach witzig oder ich habe keine Ahnung, aber krass, das ist einfach nur so ein kleines Video von so einem Youngin, den man da so aufgenommen hat und der einfach nur reinschreibt, 6ix7ine!
Weltberühmt.
Dass das so so Weltbekanntheit kriegt. Du könntest ja jetzt, das ist ja das Verrückte, du könntest ja jetzt, die will eine random Stadt, Stockholm. Ja. Du könntest jetzt nach Stockholm da irgendwo in eine Schule gehen und den hier machen.
Jeder wüsste es.
Und die würden es checken.
100%.
Das ist doch voll geil. Ist doch voll geil, dass das, also was das Internet halt möglich macht.
Ja, von meiner Freundin, die Geschwister haben erzählt, dass sobald 6ix7ine in der Schule gesagt wird, alle komplett dumm und dämlich gehen und dass es jetzt verboten ist. Die Lehrer dürfen, also benutzen in Rechenaufgaben und Buchseiten auch keine 67 mehr, weil die Kinder anscheinend alle durchdrehen.
Was für Maßnahmen, ja.
Das kommt übrigens in letzter Zeit öfter vor. Also bei Spotify war, glaube ich, auch jetzt bei den letzten Charts, die immer diese Top 100-mäßig, wurde auch die 67 gestrichen. Die wurde dann übersprungen.
Wirklich? Das ist ja so krass.
Aber das funktioniert auch so gut, dass ich teilweise in meinen Videos Uhrzeiten reingemacht habe mit 20:67, was ja eigentlich keinen Sinn ergibt, aber es hat über 3000 Kommentare erzeugt, was den Algorithmus extrem angetrieben hat.
Das ist smart, ich mag, wie du denkst. Das ist geil. Boah, ist das dumm, aber es ist so geil. Das ist 6ix7ine. Ich überlege gerade, was die Brainrots unserer Generation waren, aber ich wollte nochmal zurückkommen auf die Ursprungsfrage, die du gestellt hast. Was halte ich da von diesen iPad-Kindern? Wie gesagt, ich finde es eine total schwierige Frage. Ich bin heilfroh, dass ich noch nicht in der Situation bin, mich damit auseinandersetzen zu müssen, weil ich wüsste selber als Elternteil nicht die akut beste Antwort darauf.
Ja, ich check, was du meinst. Auf der einen Seite willst du im Restaurant irgendwie entspannt essen und auch kein Geschrei, aber ich weiß nicht, ob das die Lösung ist.
Es ist total schwierig. Wenn, dann setzt euren Kindern Kopfhörer auf, wenn die das machen müssen. Also ich würde jetzt nicht sagen, man muss jetzt laut eine Serie im Restaurant abspielen.
Ja,
das ist ja scheiße.
Ja, stimmt, so. Vor allem die anderen ja auch.
So, ich fuck's auch schon ab, wenn irgendwelche Leute einfach laut im Bus so irgendwelche
TikToks. Fühlig, aber ich bin auch so einer tatsächlich. Ich hab da keine Scham, ich weiß nicht. Meine Freunde sagen immer, Bro, mach mal leise, das ist ultra unangenehm. Ja. Aber wenn ich ein Video von mir zeige, einen Song oder so oder ein Musikvideo, Bro, das muss ja eine gewisse Lautstärke haben, sonst hörst du es ja nicht.
Ja, natürlich, klar, aber ich hab immer Kopfhörer auf. Weil mir ist das sofort unangenehm, wenn jemand so mitbekommt, was ich für Content mir reinziehe.
Ich check, was du meinst,
ja. Also so, mein Vater soll ja zu Hause auf der Couch mitbekommen, dass ich mir irgendwelche Hardcore-Pornos gerade reinziehe. Also, das muss ja nicht passieren. Spaß, das war Spaß. Nee, aber mein Vater beispielsweise, der sitzt dann auch so auf an seinem Handy und der scrollt dann durch Instagram durch. Ne? Und dann sieht er irgendwie eine Katze, die irgendwas Lustiges macht, und dann zeigt er mir das so. Und das ist so. Digga, was ich wild finde, das hatte ich auch schon mal thematisiert im Podcast, was so Zielgruppen, bei dieser Zielgruppenfrage abgeht. Meine Generation damals, als Content Creator, ganz groß, Fresh Torge.
Oh ja.
Bruder! Und der ist ja so, der hat, glaube ich, die wildeste Zielgruppe. Ich habe ja meine Zielgruppentheorie mit Fresh Torge. ein paar haben nachgefragt, dass wir den mal einladen sollen, die Corner. Wir sind da in Absprache. Ich hoffe, dass es passiert. Aber ihr müsst euch noch ein bisschen Geduld. Es dauert noch ein bisschen.
Ja, der hat eine crazy Spannweite, meinst du, oder? Also von jung bis alt.
Ey, pass auf, meine Theorie. Der verstorgene Zielgruppe sieht so aus. Ich glaube, die geht so von 8 bis 14. Dann ist lange Pause. Und geht dann so ab Ü40 wieder los.
Ja, das kann
ich
gut sein.
So, ich finde das richtig insane bei dem. Weil ich denke, so früher habe ich so Verstorge geschaut und dann hat der aber so, der ist ja immer noch voll ongeputtet, der macht ja immer noch Klicks wie Sau. Man hat das nicht mehr so auf dem Schirm. Aber kommt dann wieder zurück auf den Kanal und sieht so, boah, Alter, der zieht immer noch 500.000 Klicks. Krass. So. Und der ist ja ewig dabei. Der ist auch einer der wenigen, muss man sagen.
Der schon seit Jahren weitermacht und durchgeht.
Der aus der ersten Generation an Content Creators in Deutschland kommt und immer noch da ist.
Gibt's echt nicht viele.
Nee, also viele Konstellationen haben sich ja geändert. So, und Phil Lauder hat jetzt beispielsweise aufgehört. So damals war Titi aufgelöst. Ape Crime. Ich glaube, nur noch Jan macht halt Musikproduktion. Ja. Der hat ja beim Philo-Album mitgearbeitet. Dann aber, ey, sonst ist, sind sehr viele, haben aufgehört und sind noch kaum am Start. So, du hast Gronkh noch, aber niemand ist mehr so auf dem krassen Level oder kann das krasse Level von früher so anbinden.
Ja, komplett. Auch insgesamt, die Social-Media-Szene hat sich sehr geändert in meinen Augen.
Ja.
Weil der Overflow, also es ist der Pool von Leuten, die einfach Social-Media machen, ist so extrem groß geworden.
Total.
Und dementsprechend sich daraus zu kristallisieren, ist auch eine Challenge, finde ich, aktuell.
Wie denkst du da über Langfristigkeit?
Boah, ich glaube tatsächlich, wie du vorhin schon gesagt hast, dass ich immer einen Job finden werde in der Branche, weil ich jetzt einfach angekommen bin. Ich habe einfach auch die Referenzen, also ich könnte in einer Agentur arbeiten, einen Brandkanal hochziehen, würde ich mir auf jeden Fall zutrauen, dass ich das kann.
Ja.
Aber auch hinter der Kamera, also ich kenne mich mittlerweile auch mit Kameras aus und könnte auch für Leute was filmen oder so. Das macht mir auch sehr viel Spaß. Also insgesamt, ich bin, glaube ich, in der perfekten Branche gelandet, wo ich glaube, dass ich die nächsten Jahre auf jeden Fall noch einen Job finden werde. Aber auf der anderen Seite sind wir auch gerade mit einer Strategie dran, was mich, meine Personal Brand angeht, dass wir, glaube ich, auch langfristig gut planen.
Geil. Also, wo in was für Szenarien denken wir dahin? Ist es so, über YouTube hinaus, dass du, weil du ja vorhin noch so Sachen angesprochen hast, wie The Voice und DSDS etc., auch Musik vielleicht?
Genau, Musik auf jeden Fall.
Weil du ja auch mit Musik eigentlich gefühlt reingestartet bist. So.
Genau. Das hat jetzt vor 2 Jahren angefangen. Da habe ich jetzt meinen ersten Song hochgeladen auf Social Media. Hat auch ganz gut gezogen.
Mhm.
Also die Leute haben das auch gefeiert. Natürlich, ein bisschen Hate ist immer da. Habe ich jetzt weitergemacht. Letztes Jahr 2 Songs released und dieses Jahr möchte ich eigentlich 4 Songs releasen. Also zu jeder Jahreszeit ein. Frühling, Sommer, Herbst und Winter.
Ja.
Und das ist auf jeden Fall ein Ding, was ich angehen möchte. Also mein größter Traum wäre, ich muss das hier auf jeden Fall auch nochmal droppen, eine Tour zu spielen.
Ja.
Und mein Vater ist Drummer meiner Tour.
Boah, das wäre geil.
Das wäre somit das Krasseste. Vor allem, weil mein Dad auch somit mein bester Freund ist.
Ist dein Vater so in diesen Musikproduktionsprozessen mit drin?
Immer dabei im Studio, immer. Geil. Auch bei großen Drehs ist er auch immer am Start und organisiert da mit und so.
Ja.
Ist echt immer Supporter. Auch gerade so bei regionalen Sachen managt er auch die Sachen, wenn ich da mal irgendwie eine Anfrage für ein Fan-Treffen habe oder irgendwie eine Kooperation, dann macht er das auch immer.
Gibt es doch diese klassischen Fan-Treffen, so wie Autogrammstunden und sowas?
Ja, hat letztes Jahr 4, 5 Stück. Das war schon geil. Ja, ja.
Wie viele Leute kommen da so?
Boah, es waren 1300 so im Schnitt immer da.
Boah.
War schon crazy.
Boah, das ist so eine solide Halle. Aber ja. Was für Orte sind das? Ist das dann im Rahmen von irgendwelchen Veranstaltungen, Messen oder sowas? Oder ist es dann richtig, okay, das ist das Datum, da ist die große Live and Ray Autogrammstunde?
Ja, genau so mäßig. Also ich hatte einen Rucksack letztes Jahr rausgebracht und da hatte ich so eine Tour gemacht durch Österreich und Deutschland in ein paar Einkaufszentren, wo der dann halt verkauft wurde. Und zu dem Release habe ich da halt eine Autogrammstunde gemacht und ja, die Leute konnten mich dort treffen.
Das finde ich krass, ey. Oder, aber 1000, wenn du sagst 1300 Leute, wie lange sitzt du da?
Boah, lange.
Ewig.
Also, wir haben es meistens dann immer limitiert, so auf 3 Stunden. Also die Leute am Schluss haben leider ein bisschen kürzeren gezogen. Ich habe dann immer so Dreiergruppen gemacht. Also du bist dann halt unglücklicherweise mit einem Random dann auf dem Bild, den du vielleicht nicht kennst.
Ja.
Aber zumindest war mir wichtig immer, dass jeder auf jeden Fall ein Bild bekommt und sagen kann, ey, er ist mit mir auf einem Bild.
Ja. Boah, krass.
Ja.
Es braucht ja auch so viel so. Das ist auch viel Logistik auch einfach, ne?
Ja,
das komplett. So hin und her zu planen. Wurde ich auch da mal so mäßig überrascht, dass ich gesagt habe, oh scheiße, wir haben es vollkommen unterschätzt und es wurde auch mal so ein bisschen kritisch.
Ja, ich habe tatsächlich auch ein eigenes Event und das hat 2024 hat das in Stuttgart stattgefunden. Und da hatte ich das mit einem Veranstalter gemacht, der normalerweise Helene Fischer-Touren organisiert oder so andere, bisschen ältere Musiker oder beziehungsweise die ältere Zielgruppen ansprechen, so Fanta 4 und so ein Stuff.
Ja.
Genau, und ich meinte damals so, ey, es war quasi ein riesengroßes Fantreffen, das heißt Creator Day von mir. Und ich habe damals gesagt, ey, da werden auch jüngere Leute kommen und für die sind wir wirklich die Superstars. Und das sind jüngere Leute, denen ist dann egal, ob die dann sich da anstellen oder nicht, die wollen mich einfach treffen und mich anfassen.
Yeah.
Und der Veranstalter hat das so ein bisschen auf die leichte Schulter genommen und meinte, ey, ja, Pro Meeting Greet Stage, also ich hatte auch 35 Creator-Freunde von mir eingeladen. Also so ein bisschen Konzept von den Videodays damals, habe ich so wieder ins Leben gerufen.
Ja, ja, genau.
Genau. Und dann habe ich so gesagt, ey, wir sollten da Pro Meeting Greet Stage schon so 3 Securities haben, wir sollten das wie beim Flughafen so schön absperren, zumindest mit so einem Band oder so einem Bauzaun. Und der hat das halt null ernst genommen, der meinte, ich soll ihn nicht übertreiben, der hat schon Touren mit Helene Fischer und so gespielt und auch da Autogrammstunden gemacht. Also das sind 40-jährige Leute, natürlich stellen die sich an und machen ein Bild und gehen dann wieder.
Ja.
Aber hier der 13- oder 12-jährige Tim, den juckt das nicht.
Der will feuert einfach ab.
Ja, und das war halt dann so, dass die DLRG und Feuerwehr und Rote Kreuz mussten dann helfen, die Zäune zu halten. Weil als ich durch das Gelände gelaufen bin, die Leute, die Bauzäune wirklich so drückt haben, sodass da wirklich die Zäune auseinandergefallen sind. Leute haben mir meine Pullis vom Körper gerissen, meine Schuhe geklaut.
Ja.
Eltern haben ihre Kinder zu mir hergetragen. Es war wirklich, also ohne Spaß, an dem Tag habe ich mich gefühlt wie Travis Scott. Es war insane. Es hat natürlich nichts geklappt. Keiner hat sich irgendwie angestellt oder so. Der eine Security, die Leute haben einen Fick da drauf gegeben. Die Schlangen waren kreuz und quer. Es war wirklich insane. Und wir haben daraus auf jeden Fall gelernt.
Was geht einem in so einer Situation durch den Kopf?
Ja, scheiße.
Ist es so fast schon so Panikgedanke?
Ja, das jetzt nicht, weil also ich war dann auf der Bühne und habe den Leuten gesagt, ey, es ist super wichtig, dass ihr dann trotzdem euch irgendwie in Schlangen stellt, damit jeder sein Bild bekommt, weil wenn Chaos entsteht, dann kriegt niemand irgendwas, wir müssen das Ding hier abblasen. So, das Gute war, dass die Leute dann doch auf mich gehört haben. Aber es war natürlich nicht geil, weil am Ende des Tages bin ich natürlich auch Gesicht von diesem Event und der Veranstalter hat reingeschissen, aber das juckt natürlich niemanden, der da war, weil die Leute sagen, ey, dein Event, du hast es quasi verkauft und dann steht nachher unter dem, keine Ahnung, Aftermovie, ja, Levin Ray hat hier keine richtigen Systeme gemacht, um sich anzustellen, wo ich mir dann denke, also ich habe das 10-mal gesagt, der Typ hat mich einfach nicht ernst genommen.
Ja, gab es diese Resonanz dann auch entsprechend?
Ja, ja, also natürlich gab es mehr glückliche Leute als unglückliche, aber es gab natürlich die Unglücklichen, merkst du dann natürlich doch mehr, weil die schreiben dir dann eine Mail, die Mütter, oder die nehmen sich dann die Zeit und schreiben mir dann eine lange DM und schreiben alle Details da rein. Mir ist dann immer super wichtig, dass ich halt dann trotzdem für jeden da bin. Ich habe den Leuten dann ein Autogramm oder ein kleines Goodiebag oder so rausgeschickt und habe mich dann halt natürlich so gut wie es ging entschuldigt. Und ein Grußvideo den Leuten noch geschickt, sodass sie dann zumindest irgendwas bekommen, weil manche sind echt auch teilweise leer leider ausgegangen. Es gibt auch Kinder, die dann nicht so selbstbewusst sind und sich dann davor drängen, sondern die eher ein bisschen introvertierter sind und die haben dann leider drunter gelitten.
Boah, das ist sowas ist schade, ne? Das ist ja fast schon herzzerreißend. So, das ist ja belastend.
Ja, komplett.
Boah, fuck, ey. Mann, das ist echt düster. Das ist echt düster. Aber ist sowas für dieses Jahr wieder geplant?
Yes, es ist tatsächlich dieses Jahr in Düsseldorf geplant.
In D-Durb.
Yes, im Dome.
Mhm.
Und im 16.05. mache ich das nochmal mit einem neuen Veranstalter und mit einem ganz neuen Konzept. Und ich hoffe, dass das diesmal alles reibungslos klappt. Das ist auf jeden Fall mein Ziel.
Also der ist auch abgeholt. Und dann hast du auch gesagt, ey, pass auf. Gab es Zeitungsartikel dazu?
Nein, extrem war das jetzt nicht.
Ein Glück, eben.
Also auch insgesamt, ich glaube, die Creator und so haben das nicht so extrem mitbekommen, weil viele hatten auch ihre ersten Fantreffen, die dachten, das ist normal. Ja. Aber mir war halt super wichtig, dass halt jeder, der sich da irgendwie anstellt, sein Bild bekommt. Und es war halt teilweise Chaos, das war dann trotzdem doch immer nur einer auf der Bühne so. Aber die Leute haben halt eher Trauben gebildet als eine Schlange.
Mhm.
Und dementsprechend hat das jetzt nicht die riesen negative Zeitungsartikel oder so gegeben. Aber es haben mir halt, ich würde schon sagen, so 30 Mütter haben mir schon geschrieben.
Ah, oh, aber das geht von der Quote her noch, würde ich sagen.
Aber es gab bestimmt noch Mütter, die mir nicht geschrieben haben, aber die unzufrieden waren, ja.
Mit Sicherheit. Ja. Aber dann, aber ja. Wie viele Leute waren denn jetzt bei diesem Creator Days Ding da?
5.500 waren in Stuttgart.
5.500. Ja. Leck mich am Arsch.
Und jetzt in Düsseldorf wollen wir im besten Fall die 8.000 voll machen.
Boah, Alter, ey, das sind so Zahlen, wo man sich so denkt. Guck mal, das klingt für Leute da draußen, wenn man jetzt halt so rumhantiert mit, der hat 1 Million Abonnenten und der hat das. Und
klingt das so wenig?
Klingt es so wenig, aber stellt euch das mal auf die Masse vor. Ihr müsst es so ein bisschen in Relation sehen. Beispielsweise von so, keine Ahnung, von so einer Halle, also keine Ahnung, so einer Konzerthalle oder sowas.
Ja.
So, reden wir mal von der Lanxess Arena, größte Indoor Indoor-Konzerthalle oder Eventhalle, die es gibt in Deutschland.
In Europa sogar.
In Europa auch? Ja. Fassungsvermögenkapazität, lass mich lügen, kannst du mal nachschauen bitte. Ich meine, voll ausgereizt 18.000.
Ich glaube auch 18.000, ja.
Irgendwo in dem Dreh.
Ja, es sind ja auch immer so Sicherheitsvorschriften, wenn du eine Bühne da reinbaust, dann muss es da auch irgendwie passen, dass die Leute trotzdem noch irgendwie durch Notausgänge rauskommen.
Genau,
so.
Das ist ja ein Sicherheitskonzept, das ist auch nur, ja, du kannst das Ganze nicht abfallen. Wie viel ist es?
Maximale Kapazität circa 20.000.
20.000 maximale, ja. Kapazität. Boah, das ist krass, aber.
Das ist echt viel, ja.
Sag nochmal, maximale Kapazität 20.000. Kommt auf die ganze auf die Veranstaltungen an. Sportveranstaltungen wie zum Beispiel Hockey 18.500. Theatervarianten circa 5.300 bis 5.500 Plätze. Ja.
Ja, genau, da geht es ja wahrscheinlich nochmal, ja, auch so um Innenraum und so ein Kram.
Genau.
Ne? Boah, das ist immer insane. Boah, 20.000 Leute. Ja, aber also so viel passt dann, also das sind halt die Kapazitäten, von denen wir sprechen. Ne? Also so viel, ja, passt dann da auch gar nicht mal in so eine Halle rein.
Und vor allem das Krasse ist, wenn wir das auch einmal beleuchten wollen, die Leute konsumieren ja den Content von mir täglich eigentlich for free, umsonst.
Yeah.
Auf YouTube, TikTok, überall kannst du es ja einfach anschauen. Und Leute dazu bewegen, zu sagen, ey, der Typ ist mir so wichtig, ich finde den so interessant oder die Leute, die da kommen, dass ich dafür Geld ausgebe. Und da 8.000 Leute dazu motivieren, keine Ahnung, da 40 € für ein Ticket auszugeben, ist auch, merke ich, nicht so leicht. Also da muss man schon die Leute immer wieder aktivieren. Und
kostet 40 € ein Ticket.
Boah. Oh ja. Wir machen aber auch ein 6-Stunden-Programm. Also es gibt Meet & Greet mit 25 Influencern dort
vor Ort.
Und dann
macht ihr noch Show.
Genau, noch 4 Stunden Show hinten,
okay,
raus. Ich. Zum Beispiel, ich performe meine Songs. Ich bin gerade dabei, Sahide irgendwie zu klären. Ich glaube, das würde auch ganz gut passen und wäre cool. Oder Benno bin ich, ja, auch dran.
Geil.
Tom Tvers hatten wir zum Beispiel letztes Jahr am Start. Und halt Rick zum Beispiel macht was. Hier Christian Böhm, so ein BMX-Weltmeister.
Der BMX-Mann.
Genau,
ne?
So ein paar Leute, die halt was machen. Alexander Straub ist am Start.
Der Strauberer. Ja. Geil, liebe Grüße.
So ein paar Leute, dass die Leute halt einfach so einen ganzen Tag haben, wo die dann entertained sind und nach Hause gehen und sagen, ey, im besten Fall natürlich ist mein Ziel, dass die Kinder nach Hause gehen und sagen, Mama, das war der beste Tag meines Lebens.
Ja, aber das ist doch cool.
Ja.
Also dann check ich auch. Hätte man jetzt so stumpf gesagt, so, ja, 40 Euro für Autogramm, hätte ich gesagt, weiß ich nicht. Aber so, wenn da richtig Programm ist, geil.
Safe, wir haben auch Stände, wo man interaktiv was machen kann.
Voll geil.
Also das ist mir super wichtig, dass da jeder einfach durchgehend irgendwie das Gefühl hat, da ist für alles da gesorgt und die haben immer Spaß bei allen Stations.
Das klingt ehrlich gesagt sogar inhaltlich fast interessanter als die normalen Videodays, wie sie heutzutage sind. No, ja, shoot an der Stelle. Aber ja, ist so. Also es gibt dann abends immer diese Gala, aber da checkt auch immer keiner was da abgeht.
Komplett, und da sind doch gar keine Zuschauer mehr eingeladen, oder? Das ist doch eher so...
Also
ein Treffen der Szene.
Ich glaube, die Tickets sind nochmal weitaus teurer für die Videodays. Also es wäre auch irgendwie so Branchending sein. Videodays-Tickets sind, glaube ich, ultra teuer. Aber ist auch egal. Also ja, musst du jetzt auch nicht nachschauen. Weiß ich nicht. Würde ich nie so anpeilen. Nee. Nochmal zu diesem Musikding.
Mhm.
Wie stellst du dir das jetzt vor, auch so mit Touren spielen und das so hinzuplanen? Was ist jetzt quasi die genaue Vision? Könntest du dir vorstellen, später dann auch von diesem Creator-Ding wegzugehen und dann nur noch Musiker zu sein?
Boah, ich glaube, das ist sehr schwierig zu sagen, weil ja jeder Musiker heutzutage auch Creator ist. Chiago, das beste Beispiel.
Voll, ja.
Ohne, dass
die Welten merchen so ein bisschen.
Genau,
ja,
aber ohne, dass der irgendwie Videos gemacht hätte, auch so Comedy-Videos, wäre der nie da gelandet, wo er heute steht oder war auch.
Mhm.
Der hat ja irgendwie vor einem Jahr oder zwei Jahren seinen Überhype, gerade durch seine funny Videos. Dementsprechend, ich glaube, dass das nie 100% wegfallen wird, aber ich glaube, das könnte weniger werden, weil Musik ist auf jeden Fall schon mein Ziel, das irgendwann mal komplett hauptberuflich zu machen und dann Touren zu spielen und dann halt Alben rauszubringen, weil... Ja, das sind einfach meine Wurzeln und ich das wäre, glaube ich, echt mein Traum, so Deutschland-Touren oder in Dachraum-Touren zu spielen. Und der Plan ist jetzt auf jeden Fall mehr Songs zu releasen. Ich habe jetzt aktuell, glaube ich, 5 Songs draußen. Damit kannst du jetzt natürlich noch kein Konzert spielen. Bei so einem Event geht das natürlich, hier mal 5 Songs,
ja,
zu spielen. Wenn auch andere Leute da sind, aber den ganzen Abend kannst du damit nicht füllen.
Mhm.
Und mein Ziel ist es jetzt, immer mehr Produzenten auszuprobieren, da besser zu werden und dann einfach mal, ja, nach und nach zu releasen und zu schauen, wie der Weg sich entwickelt.
Finde ich spannend. Wie funktioniert bei dir so ein Songprozess? Also wie nimmst du auf? Wie schreibst du die Songs? Weil man hört ja auch mittlerweile so, dass es Künstler gibt, oder also ich höre es viel aus der Szene heraus, weil ich ja auch ein bisschen mit den Musikern so unterwegs bin, dass man richtig so, macht ihr so Writing-Camps, dass ihr quasi zusammensitzt und an den Songs arbeitet, mehreren so Textwritern. wie viel machst du selber, wie viel spielst du selber ein, wie läuft das bei dir so ein Studiotag ab?
Okay, also im Endeffekt gehen wir mal von einem klassischen Tag aus, wenn ich mit Start Over im Studio bin. Das ist ja eigentlich so mein Main-Produzent aktuell. Mhm. Ich weiß nicht, ob der dir was sagt. Der hat so Leon Mascher groß gemacht, Katja Krasavice, K1 hat er die Haupthits gemacht, Pietro Lombardi hat auch viel gemacht.
Ach, krass.
Ich fahre zudem mit meinem Dad zusammen, der wohnt im, ja, egal wo er wohnt. Ja. der hat gerade fast seine Adresse geleakt. Wir fahren zu ihm und dann kommen wir da ins Studio und der hat meistens schon was vorbereitet. Da ist dann meistens auch ein Writer. Esther heißt der, der ist auch selber Musiker, auch sehr korrekter Typ.
Und ich glaube, ich weiß sogar welcher. Früher VBT-Rapper gewesen.
Ja, genau. Ja. Und dann ist der Produzent da, hat so ein paar Beats schon vorbereitet und spielt die uns vor. Und dann sagen wir, ey, der oder der Vibe ist ja natürlich auch so ein bisschen tagesstimmungsabhängig davon, was man aktuell irgendwie fühlt. Keine Ahnung, bin ich gerade in einer bisschen Down-Phase, weil mit meiner Freundin gerade Streit ist und will einen Liebes-Broke-Ass-Song machen, oder bin ich irgendwie gerade super geil gelaunt, weil alles irgendwie top läuft und will eher so einen Sommer-Vibe-Song machen.
Ja.
Dann spielt er halt ein paar Beats vor. Ich sag, ey, der ist es, lass uns daran arbeiten. Und dann probieren wir so ein bisschen rum, okay, was könnte das Thema sein? Was möchte ich erzählen? Dann sage ich so ein paar Themen und dann versuchen wir so ein bisschen rumzusummen und so eine Topline halt erstmal zu kreieren. Und dann tatsächlich, bin ich ganz ehrlich, ich bin noch nicht so ein sehr guter Songwriter, dass ich alles selber mache.
Ja.
Ich gebe dann meistens immer die Themen vor und sage, ey, ich würde gerne das und das erzählen. Und dann versucht der Songwriter da so ein bisschen zu unterstützen und das irgendwie in so eine logische Bars zu bearbeiten. Und dann ist das Ding, dass wir dann so ein bisschen Feintuning machen. Stimmt das mit dem überein, was ich sagen will? Sind da vielleicht ein paar Wörter, die ich jetzt nicht sagen würde, die wir dann auswechseln?
Was ist blöd, Mann?
Ja, genau. Oder ja. Hurensohn oder so.
Gut.
Und genau, dann versuchen wir da noch so ein bisschen Feintuning zu machen. Ich bringe dann da nochmal meinen Spirit rein und mir kommen dann auch meistens immer Ideen, wenn so ein grobes Grundgerüst dasteht. Mhm. Und so hangeln wir uns dann halt an den ersten Vers. Dann die Hook steht dann meistens schon, das ist das Erste, was wir immer machen.
Ja.
Und dann der zweite Vers, dann gucken wir zum Beispiel, ey, wir sagen so, der erste Vers, der hat schon irgendwie gut Energie, aber im zweiten Vers könnten wir irgendwie nochmal ein bisschen schnelleren Part reinhauen, irgendwie so Triolen oder so, ich weiß nicht, wie du in Musik drin bist, genau. Ja. Und dann, machen wir dann noch ein bisschen anderen Flowwechsel und so, und so gehen wir eigentlich an so einen Song ran. Und dann meistens gehe ich dann mit einer Skizze nach Hause, dass ich dann schon mal so ein bisschen eingesungen habe, üb das, komm dann noch einmal zu ihm und dann nehmen wir den komplett auf, den Song.
Das ist witzig, ich habe mich zwischendurch mal gefragt, was macht ein Esther heutzutage? Weil ich kenne ihn noch früher so aus VBT-Zeiten, so, beziehungsweise hab den früher mitbekommen, so aus diesem, weil ich voll deep in diesem Battle-Rap-Ding drin war. Aber auch noch so ein paar Homies so aus dem Bereich, mit denen man sich mittlerweile so angefreundet hat, weil die in diesem ganzen Twitch-Kosmos halt stattfinden. Liebe Grüße, Stockmann Kiko. Da fragt man sich immer so, ey, sag mal, wo sind denn diese ganzen VBT-Rapper von früher, was ja auch eine riesige Hype-Zeit war.
Ja, komplett.
Auch Julians Block Battle und der ganze Kram. Was machen die denn heutzutage?
Jetzt David Nein, bester Mann. Kennst du ihn noch?
Hm?
David Nein.
Ja, klar.
Ja.
Ja. Warte mal, das war doch so ein Kind, oder nicht? Ja. Wie, was macht der jetzt?
Gute Frage, der müsste ja mittlerweile auch schon 18 sein, oder?
Ja, safe. David Nein.
Legende.
Digga, der hat doch damals gegen Green gebettet.
Ja,
oder so.
Und sein Bruder hat doch immer alles geschrieben.
Ja,
und so.
Ja. Ach du Scheiße. David Nein. Ey, wenn einer weiß in den Comments, was mit David Nein ist, ja, check das mal, schreibt das mal rein. Das wäre ja auch mal interessant. Das ist sowieso so viele Leute, die man irgendwie gar nicht mehr so mitbekommt. Was machen die jetzt alle?
Ohne Witz.
Weil voll viele sind so in der Branche geblieben und irgendwie im Hintergrund oder
nicht? Ja, komplett. Habe ich auch jetzt letztens mitbekommen. Für so ein paar TikToker, von denen du erzählt hast, dass die halt früher ihr Ding gemacht haben, aber jetzt irgendwie weg sind, habe ich echt viele jetzt mittlerweile auch in der Szene mitbekommen, dass die halt jetzt Kameraleute geworden sind oder Agenturen und irgendwie Brand-Content machen.
Mhm.
Ja, Mann. Aber um auf deine Frage zurückzukommen, also bei mir ist das tatsächlich nicht so wie bei Philo, der ist ja wirklich in meinen Augen eine Maschine, der Typ.
Mhm.
Im Livestream, keine Ahnung, haut er da irgendwie Freestyle paar Bars rein und das float komplett. Und
guter
ist
Küsser
geil.
Auch.
Ja, komplett. Aber der hat ja auch so ein bisschen mehr atzigere Texte und kann ja auch mal so ein bisschen vulgärere Sprache irgendwie in seine Texten machen. Die Leute feiern das. Ich glaube, bei
mir. Ich sehe, mir fällt jetzt kein Beispiel an, was irgendwie ansatzweise vulgär wäre bei einem Philo-Text.
Also so, keine Ahnung.
Ist das eine geile Diskussionsrunde.
Ja.
Ich glaube, es war Vermin die irgendwas, ein Politiker von der AfD, der quasi so Ikibell und Philo-Songtexte zitiert hat und hat ihn da als Porno-Rapper bezeichnet. Finde ich so geil, ey. Krank.
Ja, aber bei mir ist es also tatsächlich aktuell noch so ein bisschen weniger, ey, ich erzähle aus meinem Leben, sondern wir versuchen gerade schon so, was die Songs angeht, eher so ein bisschen auch den Mainstream zu treffen.
Ja.
Um da erstmal so eine breite Spannweite anzusprechen. Ich würde ja sagen, Philo macht ja eigentlich so sein Ding und das funktioniert dementsprechend echt auch sehr, sehr stark, sei von Herzen gegönnt. Mhm. Vielleicht kommt das noch. Ich habe jetzt zum Beispiel einen Song, der wird jetzt demnächst rauskommen, den habe ich für meine Freundin geschrieben. Das ist mal wirklich was sehr Persönliches. Mhm. Aber sonst sind die Songs eher so ein bisschen allgemein auch gehalten, jetzt so die letzteren, die ich rausgehauen habe.
Also auch relatable.
Ja, 100%.
Ja, aber ist ja ein smarter Ansatz und auch irgendwie eine Form so des künstlerischen Ausdrucks. So, und das ist auch geil. Also, wo würdest du genremäßig deine Musik einsortieren? So Pop?
Ja, Pop, Hip-Hop, sowas, so eine Mischung.
Pop, Hip-Hop, ja. Digga, da noch die Zeit von Crow damals, als es als Rayop benannt hat. Würdest du sagen, es ist Rayop?
Gute Frage.
Wie bist du sozialisiert, was Musik angeht? Also was hast du für Musik gehört selber?
Boah, tatsächlich durch meinen Vater, da er auch in vielen Coverbands früher gespielt hat, bin ich eigentlich mit so 80ern, 90ern aufgewachsen.
Ja, geil.
So noch so handgemachte Musik, das wertschätzt auch mein Vater extrem, wenn ich dem jetzt irgendwie hier Songs von heute zeige. Ich weiß nicht, ist er nie Fan davon, er sagt, er braucht immer so die echte Musik. Also jemand, der die Drums eingespielt hat, der die Gitarre eingespielt hat, den Bass, Michael Jackson, Gold in meinen Augen.
Ja.
Crazy.
Natürlich.
Also mit sowas bin ich aufgewachsen. Hier gerade so AC/DC, Guns N' Roses, Rolling Stones.
Jawohl.
Das ist so die Musik, die ich halt früher gehört habe und auch durch meinen Dad einfach auch immer viel um die Ohren bekommen habe.
Voll, das war bei mir genauso. Also so diese ganzen richtig alten Klassiker, so AC/DC und so. Ich hätte selber auch Gitarrenunterricht, hab ja auch so Schulband und sowas gespielt.
Geil, ich auch.
Ja, aber es war wirklich immer so lange.
Ich habe auch noch eine eigene Band. Also ich habe eigentlich aktuell immer noch eine eigene Band, aber mittlerweile spielt da jemand anders Schlagzeug.
Ja.
Aber bis vor 2 Jahren haben wir noch Konzerte gespielt bei mir in der Heimat und so.
Geil.
Aber jetzt beruflich bedingt geht's nicht mehr, aber ja, ich war da eigentlich immer am Proben. Wir haben auch eigene Songs, wir haben 2 Alben rausgebracht.
Ey, voll geil. Ja, ey, mach das, mach Bands. So, mach Bands auf, geh in Bands.
Das war immer ganz geil. Cool. Vor allem auch immer so ein bisschen hier, ein paar 100 Euro schwarz auf die Hand bei so Dorffesten.
Ja, Levin Ray, ja, Steuerverbrecher. Nee, Spaß, gar nicht, alles gut. Levin, was ist jetzt noch der nächste Plan? Was steht bei dir demnächst noch an? So abgesehen von Song-Releases und Musik machen.
Also auf jeden Fall Content steht dieses Jahr auf jeden Fall auch ganz oben als Priorität. Wir wollen qualitativeren und geileren Content noch machen, also noch geileren. Eigene Formate ausarbeiten. Im besten Fall würde ich gerne so ein eigenes Format irgendwie bei Prime oder sowas haben, mit Moritz zusammen, Hey vs. Ray, also so ein bisschen Joko und Klaas ablösen, das wäre so der Traum.
Checke.
Und sonst auf jeden Fall ein eigenes Produkt möchte ich machen, was in die Märkte kommt. Da sind wir jetzt gerade dabei.
Also richtig, richtig Einzelhandel, so... Kannst du so eine Richtung geben?
Es ist was zu essen.
Es ist was zu essen?
Ja.
Okay. Es gibt einen Snack, alles klar.
Ja, genau.
Check ich.
Der kommt im besten Fall dann in Rewe, Edeka und so, um halt da auch ein bisschen eine langfristige Sicherheit aufzubauen. So ein bisschen wie Robs, kann man eigentlich gut sagen. Der hat sich ja auch, hat er perfekt gemacht. Ist jetzt
ja, oder hier Moritz zu zeigen.
Ja, hammermäßig, ja. Das ist wirklich ein sehr gutes Beispiel. Das ist auf jeden Fall der Plan, aber sonst wollen wir eigentlich mehr in die Richtung, also wir wollen die Quantität ein bisschen runterschrauben und die Qualität hochschrauben.
Ja.
So Mr. Beast ist auch ein sehr großer Inspirator für mich. Ich werde auch hin und wieder mal so ein bisschen verglichen, dass ich so der deutsche Mr. Beast bin. Ich finde das jetzt ein bisschen sehr gewagt, weil der natürlich schon nochmal andere Dimensionen in seinen Videos hat.
Natürlich.
Aber das ist auf jeden Fall das Ziel. Wir wollen Big Projects machen, wo die Leute dann sagen, ey, weißt du noch damals, dieses Video von Levin, das war insane. Wir wollen uns trennen von so Trend-Content, so ohne das Böse zu meinen an alle Leute, die das machen, aber so Kiss, Mary, Kill und so halbieren, Bro, das hat man mehr als 20 Mal schon gesehen. Mhm. Das ist nicht der Content, den wir machen wollen. Wir wollen so eine Qualität liefern, dass die Leute das Video anschauen und sich denken, holy shit, das war ein verfickter Kinofilm.
Ja.
Das muss ich mir nochmal reinziehen und das muss ich meinen Freunden zeigen und in 10 Jahren weiß ich immer noch, dass Levin damals in Brasilien von einem Heißluftballon gesprungen ist und seine Wohnung da oben hingebaut wurde.
Ich glaube, die Story hat mir Moritz damals erzählt.
Ja, das war
Digga, what the fuck. Was glaubst du, wie sich noch so YouTube-Content entwickelt wird? Meinst du, es kommen so Trends wieder zurück? Sowas wie Daily Vlogging beispielsweise.
Ich glaube, wir sind aktuell in einer Zeit, wo man sehr unique sein muss. Also du musst entweder ein crazy Character sein, also arschwitzig oder irgendwie eine Besonderheit an dir, was dich ausmacht. Mhm. Oder du musst halt ganz besonderen Schnittstil haben oder ganz krassen Content machen. ich glaube, dass der Pool aktuell der Leute so groß ist, dass du auch mit Trends nicht mehr von null auf berühmt werden kannst. Außer du bist jetzt der Trendsetter oder einer der Ersten. Aber in meinen Augen, du kennst es ja selber, jeder Dritte macht mittlerweile, also zumindest auch hier in der Kölner Szene, Social Media oder hat ein paar Abonnenten.
Ja.
Ich finde, es ist super schwierig, da sich rauszukristallisieren. Und ich glaube, das wird jetzt auch immer schwieriger, weil die Leute auch die Hemmung verlieren, Videos zu machen. Auch meine Freundinnen und Freunde fangen jetzt an, Videos zu machen, Vlogs zu machen beim Skifahren. Und ich glaube, das wird immer und immer und immer mehr. Vor allem jetzt auch noch durch die KI. Du musst da wirklich, glaube ich, jetzt echt unique werden und für irgendwas einstehen, was dich ausmacht.
Hast du einen kritischen Blick oder einen positiven Blick auf KI?
Boah, teils, teils. Auf der einen Seite ist es natürlich insane, was man machen kann, so gerade Effekte oder so. Früher musste ich jemand ein paar tausend Euro geben, dass der irgendwas animiert. Jetzt gebe ich das einfach in der KI ein und die Animation ist genauso gut und hau dem irgendwie ein paar Beispiele rein. Dementsprechend, bei solchen Beispielen ist es positiv oder auch bei Thumbnails oder so. Aber
es ist ja auch ein zweischneidiges Schwert, ne? Weil auf der anderen Seite leiden natürlich entsprechende Künstler auch drunter.
Absolut. Und auf der anderen Seite, was man jetzt hier gesehen hat, hier von Papa Platte, hast du ja safe gesehen, hier diese ganzen Clips, die erstellt werden.
Ja.
Das ist jetzt noch so, dass man das erkennt, aber gib dem noch ein halbes Jahr, dann wirst du das, glaube ich, gar nicht mehr erkennen. Und ich glaube, das könnte dann eine Sache sein, die ist echt gefährlich, dass man dann irgendwelche Videos hochlädt, dass Papa Platte oder ich oder auch andere Content Creator Sachen sagen, die nie gesagt haben, vielleicht auch irgendwelche kontroversen Dinge. Und ich glaube, das könnte gefährlich werden. Und ich bin auch mal sehr gespannt, ob man diesen Unterschied noch merkt, ey, das ist wirklich von einer menschlichen Person erstellter Content oder das ist von der KI. Und dass man das, also dass irgendwann ich abgelöst werde. Ich weiß nicht, hast du das mitbekommen von Cam Belay oder wie der heißt?
Nee.
Der hat seine komplette Existenz verkauft für 900 Millionen. Der hat sich, sein Gesicht, sein Charakter, seine Mimik, seine Stimme für 900 Millionen Dollar verkauft. Mhm. Und eine Person darf jetzt mit KI sein Content machen, aber er selber nicht mehr.
Er hat das Gefühl, seine ganzen Rechte einfach
abgegeben. Genau, er hat sich verkauft und jemand anders darf das jetzt weitermachen, darf das monetarisieren und so, aber die Person gibt es jetzt in Real Life nicht mehr, es ist eine KI-Person halt quasi mäßig.
900 Millionen?
Ich würde auch nicht Nein sagen.
Oder 900 Millionen?
Aber ich frage mich, das ist halt jetzt schon der Anfang, wo das hingeht. Ich bin zum Beispiel nächste Woche, habe ich einen Dreh, da kämpfe ich gegen einen Roboter. Und möchte mal testen, wie weit die KI ist. Also,
inwiefern kämpfst du gegen den?
Ich gehe in den Boxkampf gegen einen Roboter.
Alter.
Und will schauen, wie weit das jetzt wirklich ist.
Glaubst du, du hast ihn dumm?
Ja. Also die haben gesagt, die sind noch nicht so weit, dass der jetzt wirklich auf meine Schläge reagieren kann. Die steuern den auch so ein bisschen.
Da ist er völlig nutzlos.
Ja.
Wenn er gar nicht reagiert,
aber,
ist er voll für den Arsch. Was macht der denn
also
da?
Also der kann nicht so schnell reagieren und dann sich so ducken und so. Aber ich glaube, wenn das jetzt schon so weit ist, dass er mir ein paar Fäuste geben könnte, gib ihm noch ein halbes Jahr oder ein Jahr. Dann, ey, wie heißt dieser Film nochmal mit Will Smith? iRobot.
War das iRobot?
Ja.
Ich habe gerade an diesen anderen gedacht, wo die auch so Roboter steuern mit so Boxkampfmäßig.
No cap, in meinen Augen, das ist bald Realität.
Boah, ich finde das richtig düster, ne?
Ich auch.
So, ey,
ich war jetzt hier letztens, vorgestern war ich erst im Baumarkt.
Ja.
Und normalerweise hier in großen Baumärkten in Köln, du kommst ja fast nicht zurecht, wenn du so ein spezielles Piece suchst.
Mhm.
Und ich habe eine Spitzhacke gesucht für ein Video, random Story, aber ich wollte einen Mitarbeiter suchen und ich habe keinen gefunden. Und dann sehe ich da so ein Display, frag mich, stand da oben, dachte ich so,
oh, okay,
gehe ich hin, dann steht da so eine Stimme, drücke auf das Mikrofonsymbol und sag mir, was du suchst. Und ich drücke drauf, wirklich, noch, das, gestern war das und ich habe das erste Mal benutzt, drücke da drauf und sag, hi, ich suche eine Spitzhacke. Und dann analysiert er das. Spitzhacke findest du im Gang 123 in Regal 4. Lauf 25 Schritte nach rechts und dann nach links.
Halt dein Maul.
What the fuck?
Was?
Halbes Jahr und die Leute da sind arbeitslos.
Ja, oder? Das frage ich mich nämlich. Wie fängt man die ganzen Leute auf? Weil das ist ja wirklich so ein riesiges, das wird ja ein riesiges Thema.
Ja.
So. Also einfach nur aus dem kapitalistischen Gedanken heraus, okay, du kannst es einsparen durch eine KI. Bruder, das wird ja komplett hart.
Komplett.
Creep up.
Ich bin sehr gespannt, Mann.
Also ich glaube, man muss halt auch einfach so gesetzesmäßig auch nochmal richtig viel anpassen. Aber ich persönlich, wenn man mich jetzt fragen würde, würde sagen, für Kunst, beispielsweise Musik oder auch bildende Kunst und sowas, Bruder, komplettes KI-Verbot, Alter.
Hast du das aber mitbekommen? Das habe ich jetzt auch erst letztens vor 2-3 Tagen gelesen oder irgendeinen Beitrag habe ich dazu gesehen, dass es Spotify Musiker oder Creator gibt, die mehrere Millionen monatliche Hörer haben, die KI-generierte Songs machen. Das ist keine Person. What the fuck?
Ja. Wobei ist Spotify, wenn es klar erkenntlich ist, ich glaube, Spotify lässt kaum noch KI-Songs gerade zu. So 50-50. Ja? Ich glaube, es ist so, die, die auffällig sind, die werden nicht durchgelassen.
Die Frage ist, wie lange ist das noch auffällig?
Das ist das Problem.
Ja.
Boah, spannende Scheiße, ey.
Wirklich, darüber könnte man auch nochmal Stunden
reden. Das muss gesetzlich reguliert werden, das kann nicht sein, ey. Weil ich glaube, diesen ganzen KI-Thema, also an bestimmten Stellen, ich sag mal so in der Wissenschaft oder Medizin, kann, glaube ich, KI echt so was Revolutionäres, Positives sein. In allen anderen Belangen, was Kultur angeht und sowas, also gerade im kulturellen Aspekt, finde ich KI extrem gefährlich.
Ja,
so.
Bin ich bei dir.
Und das ist was ich sehr kritisch sehe an KI. Deswegen, ich habe einfach nur große Sorge, dass hier uns die große Scheiße über den Kopf zusammenbricht. Aber ich will auch nicht der große Schwarzmaler sein. Vielleicht ist es einfach die Zeit und man muss sich dran gewöhnen. Wer weiß.
Kann gut sein.
Wie dem auch sei, ey. Levin, wir kommen zum Ende und am Ende machen wir mal das Cornerbuch. Das ist immer so so ein paar schnelle Fragen, die wir immer so am Ende durchgehen. Und dann bist du befreit für heute. Also, Frage 1, Name, Levin Ray. Ist ja dein echter Name? Abgefahren. Abgefahren, geil. Dann Geburtstag, war das ein Geburtstag?
13.09.02.
Das ist vage.
Jungfrau.
Scheiße. Jungfrau. Was, bist du in diesem ganzen Horoskope-Thema drin?
Nicht so sehr, aber meine Freundin.
Ja, es ist immer die Freundin. Was sagst du?
Die sagt, das passt genau zu mir. Natürlich. Irgendwie auch so einer, der immer auf Konfrontation aus ist die Sachen ausdiskutieren muss. Also ja, ich passe aber direkt.
Bist du diskussionsfreudiger
Mensch? Komplett. Also es gibt für mich keine Möglichkeit, dass wir irgendwie einen Streit haben und der eine geht dann. Nein, das muss immer geklärt werden, direkt.
Ja, ich würde die Biege machen. Ich, so, nee, komm,
das ich bin auch ein ganz transparenter Mensch, wenn ich was stört, ich sag das direkt.
Das ist aber gut.
Das ist mir super wichtig, dass man nicht irgendwie mit so einem weirden Gefühl in irgendwelche Sachen reingeht.
Ja, das ist gut. Das finde ich dann aber wichtig. Stellzeichen hatten wir gerade. Lieblingsschimpfwort und Beleidigung.
Boah, aktuell.
Ist es der Klassiker? Der gute alte Hurensohn?
Ja, es ist doch schon der gute alte Hurensohn.
Ja, du, ey, das ist ein Valid Pick. Ja. Das ist ein Valid Pick. Auch immer sehr gern gesehen ist der Bastard hier.
Ja.
Bastard, auch hochgekommen.
Mir ist gerade irgendwie Keck in den Kopf gestoßen, aber das sag ich nie.
Ah, Keck vereinzelt mal kommt er vor. Ich bin ja immer großer Fan von allen Sachen, die so mit Schwein zu tun haben.
Mhm.
Du dumme Sau, Potsau, ja, Beckschwein, Schweinepriester.
Hund sage ich auch irgendwie, wenn ich gerade überlege. Hund, ja.
Ja.
Okay. Weil das ist so eine Sache, die kann man auch öffentlich sagen, ohne dass man jemanden jetzt so extrem beleidigt, wenn auch random Leute im Raum sind oder so.
Auch gerne ein Hybrid, der Schweinehund, auch gut. Beckschwein, sowas mag
stark,
ich gerne.
Stark.
Okay, wir fahren mit dem Hurensohn. Was magst du richtig gerne? Es kann alles sein.
Was mag ich richtig gerne? Ein Orgasmus.
Dope Antwort. Ey, hatten wir doch nicht. Finde ich eine dope Antwort. Ja, der Orgasmus, na klar, abquaken. Das ist richtig scheiße.
Warten.
Verstehe ich.
Zu spät komme.
Muss man sagen, du warst pünktlich wie die Maurer hier. Wahnsinn, sehr gut. Vorbild. Ne? Hätte ich auch gerne von anderen Creatern. Oder von meinen Mitarbeitern. Nee, Spaß. Du warst pünktlich, alles gut. Und dann haben wir als vorletztes Lieblingssong gerade. Was empfiehlst du? Heavy Rotation?
Boah, was höre ich gerade? The Kid LAROI auf jeden Fall mit Favorite gerade. Boah, Not Sober.
Gutes Album. Stark. Und dann als allerletztes hier in deine Kamera, die Levin Ray Weisheit für die Leute da draußen. Was willst du mitgeben?
Okay, ich glaube, was wir heute besprochen haben und was, glaube ich, auch vielleicht einige von euch da draußen anspricht. Wenn ihr Träume habt, zieht einfach durch. Scheiß drauf, was andere denken. Wenn andere euch auslachen, sollte euch das noch mehr bestärken, euer Ding weiter durchzuziehen. Bleibt dran. Disziplin. Frisst Talent zum Frühstück. Zieht durch. Und dann werdet ihr hoffentlich eure Träume alle erreichen.
Boah, das ist ein wilder Take. Ey, Freunde, aber nichts Verbotenes machen, sonst hier kommt Onkel. Und dann gibt's halt auf den Finger. Freunde, das war die Corner mit Levin Ray. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Mich auch, mein Lieber. Vielen Dank für die Einladung. Schön. Lasst ein Like und Abo da.
So, sehr gut. Denn wir sind, wenn ihr den Podcast hören wollt, auf sämtlichen Plattformen unterwegs, auf Spotify, dieser Apple, Amazon, RTL Plus, hast du nicht gesehen. sind Teil des Funknetzwerks. Deswegen natürlich auch in der ARD ZDF Mediathek auf YouTube in Videoform zu sehen, als auch auf Spotify in Videoform zu sehen. Bewertet auf jeden Fall den Podcast, schreibt einen netten Kommentar drunter. Wenn ihr keinen netten Kommentar drunter schreibt, dann besuche ich euch. Leider nicht. Da habe ich keinen Bock drauf, weil ich Angst habe, dass ihr mir auf die Schnauze haut. Ansonsten geht's gleich für euch in die Endcard. Bis dahin, macht's gut, euer Henkmann Schüssikowski und tschüss!